Es ist wieder Zeit für die Aufnahme und es ist wieder Zeit für die Eishockey-Show, powered by Magenta Sport. Hier ist der Sascha und mir gegenüber sitzt Basti Schwele hinter einer Plexiglasscheibe, wie sich das in diesen Tagen gehört.
Absolut, einen schönen guten Tag, Sascha. Und
ändert übrigens nichts daran, dass ich immer noch dein Gesicht sehen muss.
Ja gut, da wirst du nicht auskommen tatsächlich. Also du färbst hier die Scheibe. Das kannst du noch probieren. Aber das heißt auch, wir sind in einer neuen Location und das ist ja nicht grundlos.
Genau, wir sind ab sofort, kann man sagen, das Duo Infernale.
Tatsächlich, ja.
Das heißt, die Nummer 5 lebt noch, aber Nummer 3 ist weg.
Die Goldmann Studios sind leider passé.
Die sind passé.
Das heißt, wir sind heute ausgewichen in die Magenta Studios, von denen wir in zukünftig unserem Podcast aufnehmen sollen, müssen, dürfen. Denn,
ja, man kann sagen, es gibt durchaus etwas zu vermelden, zumindest dann auch in Kürze.
Es ist nicht signifikant auf jeden Fall, aber er ist nicht mehr dabei.
Genau. Und man kann schon sagen, ohne das jetzt zu sehr an die große Glocke zu hängen, weil ich glaube, das sollte er dann irgendwann auch selber tun.
Genau.
Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Aber Rick wird dann in naher Zukunft wohl ein Amt im deutschen Eishockey bekleiden. So kann man es, glaube ich,
genau,
am einfachsten
deswegen
schreiben.
Deswegen auch der Ausstieg hier. Aber wir müssen auch sagen, er hat mit diesen Podcast initiiert und alles. Wir bedanken uns auf jeden Fall ganz herzlich für über 2 schöne Jahre.
Stimmt.
Mit Rick Goldmann hier in der Eishockey-Show.
Ja, hat mega geprägt, die Geschichte natürlich auch mit seinen gelegentlichen Rants. War nicht wegzudenken. Aber
wir wollen das ja auffangen. Wir haben uns auch Gedanken gemacht, Sesh, demnächst dann mit immer wieder wechselnden Experten, die wir hier dann zu uns beiden dazu nehmen wollen. Also außerhalb unserer Anrufe, die wir natürlich weiter tätigen.
Genau, welche wir auch heute natürlich tätigen
ganz
wollen.
Genau.
Und wir hätten natürlich heute auch Rick nochmal angerufen, aber er hat leider jetzt gerade zu unserer Aufnahmezeit einen nicht verschiebbaren Termin. Und wir sind natürlich auch ein bisschen jetzt festgelegt, weil wir uns mit den Gesprächspartnern dann auch schon verabredet hatten. Da wollen wir dich auch immer zu oft zu spät sein.
Dementsprechend. Und deshalb heißt für Goldmann raus ohne Applaus.
Oh, ohne Applaus, aber ich habe da noch einen.
Hast du einen?
Hier ist er,
komm,
glaube ich.
Gib ihm einen. Musst du hochziehen. Den hat er sich verdient.
Ja,
den hat er
Props.
Sich.
So.
Gut.
Erstmal komm. Will ich von dir wissen, bevor wir loslegen. Basti, wo warst du am Wochenende? Was hast du getrieben? Oder sagen wir mal, in der letzten Woche, seit wir unsere letzte
wenn
Folge
du so willst,
produziert
war
haben?
War ich threesome oder ich hatte einen Hattrick oder was auch immer. Ich hatte 3 Spiele in 3 Tagen. Also ich gehe den Rhythmus der Liga mit tatsächlich. Ist ziemlich geil, weil da tauchst du wirklich wieder fett ins Eishockey ein tatsächlich. Ich war bei München gegen Köln, ich war bei Straubing gegen Berlin und ich war bei München gegen Krefeld.
Krass.
Und bin, obwohl der Podcast dann ja noch rauskommt, auch bei Nürnberg gegen Wolfsburg noch diese Woche.
Sehr gut, also dann hast du auf jeden Fall schon mal was dafür getan, dass du dann umso mehr, wenn es in die Playoffs geht, dich mit jedem Team nonplusultra auskennst. Und du hast ein paar Tore auch gesehen. Ich glaube, das Münchner Spiel war doch 9-2 gegen Krefeld, oder?
Ja, war der höchste Heimsieg von München in der DL-Geschichte tatsächlich. Das war zum Teil schwer zu kommentieren. Ich glaube, man muss sehr viel Hintergrundwissen haben. Also man kann diese Krefelder Mannschaft nicht vernichten, finde ich, weil weiterhin, die geben alles da unten. Also du siehst dort keine Aufgabe von der Mannschaft oder dass die sich hängen lassen. Die geben wirklich alles, was in der Mannschaft steckt. Aber es steckt halt leider nicht viel mehr drin. Und da kann die Mannschaft jetzt, finde ich, nicht so viel dafür, sondern das ist halt ein strukturelles Problem, dass Krefeld ja seit der Übernahme der Neuen tatsächlich hat seit letzten Sommer.
Ja, und das ist ja
das
dann
auch. Das zieht sich halt dann sportlich leider durch.
Ja, und es ist auch unglaublich schwer, kann ich mir vorstellen, wenn man immer wieder dann auch bei Niederlagen herhalten muss. Ja, du musst immer wieder sagen, warum es nicht läuft und warum das vielleicht dann Übergangssaison sein wird. Ja.
Man darf auch nicht vergessen, die Jungs werden natürlich angeprangert. Das sind jetzt die deutschen Führungsspieler, die da haben. Ein Mirko Sacher, ein Konstantin Braun, ein Schimmi. Weißt du, die müssen immer alles erklären. Die stehen da vorn dran. Die müssen nach jedem Spiel die Interviews geben. Weil natürlich vom Geschäftsführer und sportlichen Leiter, die Jungs, die er geholt hat, die sprechen kein Englisch, die sprechen kein Deutsch. Das heißt, die sind schon mal bei den Interviews außen vor und sind so in ihrer eigenen Gruppe drin und müssen sich dafür nicht rechtfertigen, weil sie es halt sprachlich nicht können. Mhm. Und ich glaube, das geht denen schon ziemlich nah mittlerweile, dass diese Jungs halt mal für mal ist ihr Gesicht, dass das erklärt. erklären muss, was läuft scheiße.
Und es ist ja auch so gewesen, ich habe das mitbekommen über Social Media, dass zum Beispiel in Krefeld auch der Verein sich dann öffentlich geäußert hat aufgrund eines Postings oder Nachrichten an Laurin Braun, die sehr persönlich waren, wo er extrem beschimpft wurde von einem Fan.
Ja, habe ich auch gesehen.
Genau, wo man dann gesagt hat, pass mal auf, wir sind echt offen für Kritik und wir haben das auch verdient, aber so natürlich nicht.
Ja,
das und das finde ich gut,
nicht.
Weil
das geht nicht.
Das ist ein absolutes No-Go und ich verstehe teilweise diese sinnlosen Hater da draußen nicht.
Ja.
Ey, klar ist das für euch die Leidenschaft und wir finden das auch großartig, aber mal entspannt. Ja, ey, das ist nur Sport und da so persönlich zu werden.
Ja, das sind Menschen tatsächlich.
Ja, und man kann mal vor dem Bildschirm, wenn man das Spiel guckt, mal sagen, Mann, du Blinder, was spielst du da? Das ist völlig menschlich und völlig natürlich. Das tut jeder, ob du eine Fußballnationalmannschaft guckst, ob du Eishockey guckst, Nationalmannschaft oder Liga oder dein Verein, wo auch immer, dass du da emotional abgehst. Das soll ja auch so sein, weil sonst wäre ja gar keine Bindung da. Aber hey, ab einem bestimmten Punkt, wie du sagst, es sind Menschen und keiner verliert da im Normalfall absichtlich. Also
muss ich jeden Scheiß irgendwo schriftlich irgendwo hinterlegen.
Ja, und dass man es dann, es ist genau richtig, wie Krefeld das gemacht hat.
Ja,
aber
ja.
Eigentlich, irgendwann dreht sich das ja auch um und du denkst dir, warum muss ich eigentlich immer alles kommentieren, was irgendwelche Ranter loslassen, irgendwelche Hater, die meinen, sie haben nichts anderes als diese Plattform, da werde ich auch aggro. Weil immer muss man dann das sozusagen gerade rücken, aber eigentlich muss man sie auch zum Teil mal links liegen lassen, weil
ich möchte es nicht erleben, wenn du aggro wärst tatsächlich.
Nein, aber du weißt ungefähr, wie ich das sage. Das ist, aber du, lange Rede, kurzer Sinn, sowas geht nicht und damit wollen wir hier nichts zu tun haben.
Genau.
So, einen Rekord müssen wir noch ganz kurz einordnen, den ich ich habe ihn gar nicht mitbekommen, gebe ich offen zu. Ich habe es dann in der aktuellen Eishockey-News gelesen, dass Brandon DeFazio vom ERC Ingolstadt einen DL-Rekord eingetütet hat.
Ja.
Nicht einen unbedingt, den man jetzt an die ganz große Glocke hängt und mit dem du vielleicht, weiß ich nicht, dir zu Hause einen Bilderrahmen hinhängst.
Oder neues Gehalt aushandeln kannst für nächste Saison. 59 Strafminuten in einem Spiel und nicht nur 59 in einem Spiel, sondern in einer einzigen Aktion. Ich habe tatsächlich am Tag danach, war ich in Straubing und habe Daschi getroffen, der ja vorher diesen Rekord mit 57 Strafminuten in einem Spiel innehatte. Und der ist echt geknickt, der Daschi, dass ihm der Rekord genommen wurde.
Ja, sorry, aber beste Grüße gehen raus.
Ja,
der Daschi hat gesagt,
was soll ich sonst für einen Rekord aufstellen in der DL? Hat er gesagt, das war schon cool, dass du wenigstens einen Rekord irgendwie inne hast und da so in den Geschichtsbüchern. Er hat gesagt, du mach doch den mit den meisten Verteidigertoren.
Ja, oder du redest mal mit deinem Coach und gehst nie vom Eis. So abgemachte Sache, weißt du? Du spielst einfach komplett ein Spiel durch.
Spiel komplett,
komplett durch.
Ja. Irgendwie sowas.
Bist natürlich irgendwann
Daschi, wir überlegen
nur noch
uns noch
vor
was
dem
für
Tor.
Dich, wie du deinen DL-Rekord wieder zurückbekommst.
Das wäre aber geil. Gute Idee eigentlich. Einer spielt komplett durch, hat irgendwann am Schluss den Bewegungsradius von, also, weiß ich nicht,
das ist nicht
von
am Schluss,
4 cm.
So weit kommst du nicht.
Stehst halt irgendwann.
Ja.
Aber auch das wird schwer,
ja,
noch auf dem Kufen zu stehen. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein, das nur so als kleiner Sidekick.
Hau doch mal raus, was wir heute alles anzubieten
haben. Genau, das wollte ich gerade loswerden, als kleine Inhaltsangabe. Wir werden später in der Sendung noch einen Talk haben mit Marc Michaelis, der ja in Vancouver in der NHL aktiv ist.
Genau.
Und da so ein bisschen das sogenannte Taxi-Squad
aufklären, wie das tatsächlich läuft und wie man sich als
gerade
Spieler
bekleidet.
Da fühlt mit in dieser Taxi-Squad. Bist du da wirklich Mitglied des Teams? Wie ist da die Lage? Wie machst du das? Und da wird uns Marc Michaelis hoffentlich aufklären, der ja in dieser Saison schon zu seinen ersten NHL-Einsätzen gekommen ist.
So, und wo ich das sage, fiel mir ein, ich hatte ja noch gar nicht die Bestätigung, ob er jetzt wirklich zu dem Zeitpunkt kann. Aber jetzt hat er mir glücklicherweise, ich habe gerade nochmal reingeguckt, geschrieben. Also es funktioniert. Dementsprechend werden wir mit ihm am Ende dieser Folge schnacken. Und wir machen es heute vorne mal ein bisschen bunter, kann man sagen.
Ja, wir schauen mal auf die andere Seite des Eishockeys tatsächlich, auf die sehr interessante Seite, auf diese Seite, die tatsächlich alles weiß, die mehr ist, aber doch eigentlich für viele unsichtbar. Und wir sprechen über die vielleicht wichtigsten Männer,
super,
die so eine Eishockey-Mannschaft haben kann, und zwar die Equipment-Manager.
Super wichtig, weil sie, vielleicht kriegen wir das auch im Gespräch gleich raus, so ein bisschen Herz, Seele,
du bist auch Schulter zum Anlehnen. Du bist nicht nur der die Ausrüstung herrichtet, der alles richtet, was es zu richten gibt in so einer Eishockey-Mannschaft. Und das ist sehr viel. Ich glaube, du bist da schon auch mit Psychiater und eben so ein bisschen Vaterfigur für einige Spieler und weit, weit mehr.
Ja, und du bist jemand, der, glaube ich, sehr, sehr viel arbeiten muss. Ist ja sehr zeitintensiv. Das werden wir jetzt besprechen mit Christian Menningen von den Krefeld Pinguins. Pinguin, jetzt war ich schon bei den,
Fischtown.
Bei den Fischtown, war ich gerade abgedriftet, in den Norden. So weit nach Norden gehen wir gar nicht.
Und ich wette, wenn du den anrufst, den Christian, den erreichst du in der Kabine. Ich bin mir 100% Warte. Sicher. Die verbringen den Großteil ihrer Zeit in der Kabine.
Das checken wir jetzt mal. Der Weg ist weit aus der Kabine. Vielleicht.
Menningen.
Ja, hier ist die Eishockeyshow. Der Basti und der Sascha. Christian, grüß dich.
Servus. Servus.
So, keine Zeit mehr für Vorgeplänkel. Kein läppscher Spruch, weil du bist schon live hier mindestens auf unserem Mischpult drauf und dementsprechend auch in dieser Folge vertreten. Danke erstmal okay. für deine Zeit.
Kein Problem.
Ja, Basti und ich haben das gerade schon so ein bisschen angesprochen. Wir haben gesagt, jemand wie du und in deiner Funktion, und das gilt sicherlich für viele auch in der deutschen Eishockeyliga, nicht nur bei dir jetzt mit Krefeld, ihr seid ja. Die absoluten Malocher. Also es ist ja Wahnsinn, was ihr für einen zeitintensiven Job habt. Lustigerweise ist auch in dieser Woche in der Eishockey News auch ein Bericht über dein Pendant bei den Eisbären Berlin, über den Kollegen Perschau, der ja auch immer malocht ja. Wie so ein Viech. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit erstmal grundsätzlich. Wo finden wir dich gerade? Bist du schon bist du natürlich wieder bei der Arbeit?
Ja, richtig. Wir sind in der Kabine und bereiten Spiel für heute Abend vor.
Christian, gehst du überhaupt raus aus der Kabine an so einem Tag? Ihr habt ja ein Pre-Game-Skate wahrscheinlich in der Früh. Ihr ja. seid die Ersten, die in der Kabine seid. Ihr seid immer auch die Letzten, die wieder gehen.
Richtig, genau. Also im Endeffekt ist es so, wir bleiben eigentlich im Endeffekt den ganzen Tag hier. Also beim Spieltag von morgens bis abends, also quasi bis nach dem Spiel.
Nimm uns doch mal mit in so einen Tagesablauf. Ich meine, ihr wart jetzt auswärts unterwegs, jetzt seid ihr wieder zu Hause. Wie ist das mit der Fahrerei? Nimm uns mal in so einen Tag mit, in euren Tag, wenn ihr, sagen wir mal, wirklich ein Auswärtsspiel zum Beispiel jetzt wie in München hattet. Wie kommst du hin? Wie ist da der Ablauf mit der Rückfahrt dann so ein Tagesrhythmus? Wie erklär uns den mal ein bisschen in Kürze.
Also morgens treffen wir uns hier, ich und der Ulle quasi und dann bereiten wir alles fürs Training vor. Wir haben dann quasi dann noch ein Abschlusstraining, bevor wir dann nach München fahren oder woanders hinfahren. Und dann packen wir den Crafter. Wir haben so einen Transporter. Und da kommt dann alles rein, quasi Taschen von den Spielern mit ganzem Material und dann quasi unser Material, was wir dann brauchen für ein Spiel. Handschuh, Trockner, Schleifmaschine und etc. und etc. Und dann geht es für uns beide los nach München dann. So. Und dann wird da, sind wir meistens immer abends, kommen wir dann an in der Halle, dann bauen wir alles auf, packen die ganzen Taschen aus und dann bauen wir unser Zeug aus und dann geht's ins Hotel und dann morgens früh, anderen Tag am Spieltag, dann wird nochmal, dann ist meistens immer noch Pre-Game oder was und dann wird alles vorbereitet fürs Spiel dann. Ja, das ist eigentlich so.
Und in der aktuellen Zeit, Pandemiezeit, heißt ja auch, das ist kein gechillter Drive, mal runter nach München Nein. von Krefeld, sondern Nein. ihr könnt ja nicht groß euch, keine Ahnung, ihr könnt ja nicht sagen, wir gehen noch mal eben kurz 2 Stunden essen oder so oder Nein. setzen uns Nein. mal in einen Café, Nein. das ist ja gerade schwierig Nein. möglich. Wie macht ihr das so? Alles Nein. on the fly, on the road, oder?
Ja, ich sag mal, das machen wir alles on the fly. Wir essen ja meistens, wenn wir dann hier losfahren, dann kriegen wir noch mal Essen und dann essen wir und dann, wir wechseln uns immer ab mit dem Fahren, dass also jeder immer seine quasi Ruhepause hat. Und dass wir dann ausgeruht dann abends da ankommen und alles aufbauen können. Also das geht schon.
Ja. Und ihr seid aber auch die, Christian, ihr arbeitet den ganzen Tag, dann ist Spiel, ja. dann packt ihr euren Crafter wieder. Das heißt, alle Ausrüstungen werden ja da direkt reingeschmissen und genau. ihr rast dann direkt wieder über Nacht auch nach Hause.
Richtig, genau. Ja. Da am Spiel wird dann wieder alles gepackt, die Jungs die Taschen rein und dann fahren wir direkt dann von nach dem Spiel fahren wir direkt wieder nach Hause.
Wahnsinn.
Christian, du machst das jetzt schon. Ja, bitte?
Und dann ist es meistens ja so, wenn du dann wieder zurückkommst, wie jetzt nach München oder wenn du nach Straubing oder Augsburg, dann hast du jetzt auch noch in dieser Zeit, wo jetzt diese Pandemie ist, dass du dann auch noch einen Corona-Test danach dann auch noch hast.
Auch noch.
Ne? Ja, das kommt auch noch dabei.
Das heißt jetzt auch mit dieser Verzahnungsrunde, Christian, schlafen ja. ist gerade eher nebensächlich, richtig?
Ja, für mich schon so.
Aber wie war das vorher, Christian? War das für euch eigentlich mal relativ angenehm, diese erste Gruppenphase Süd-Nord, dass ihr zumindest, sagen wir mal, nicht die ganz großen Reisen in dieser ersten Phase hattet? War das gefühlt wie Urlaub für euch?
Ja, muss ich dir ehrlich sagen. Also ich fand es richtig angenehm. dass du warst ja nur unterwegs, sprich hier in einem Kreis, quasi das Weiteste, was du hattest, war Berlin und Wolfsburg. Aber jetzt ist natürlich, aber das war schon angenehm, also schon besseres Arbeiten.
Christian, du machst den Job in Krefeld allein schon seit 2005. Wie bist du denn überhaupt dazugekommen? Wie kommt diese Leidenschaft für diesen Job und was muss man zum Beispiel mitbringen, um diesen Job zu machen? Weil Sesch und ich haben auch gerade diskutiert, du machst ja nicht nur Equipment, du machst nicht nur alle möglichen Reparaturarbeiten. Du bist der fast 24 Stunden in der Kabine ist. Da kommt ja noch mehr dazu. Du bist ja vielleicht auch noch die Schulter zum Anlehnen für manche Spieler. Ja. Also du bist ja auch noch Psychologe. Was umfasst dieser Job eigentlich alles?
Ja, ich wollte gerade sagen, das umfasst eigentlich relativ viel. Also ich sage mal, ein offenes Ohr ist eigentlich immer gut, weil die Jungs kommen teilweise immer rein und dann wird dann mal darüber nochmal auf mich geredet, wie habe ich denn gespielt, wie ging's denn, was ich mich dann da angestellt habe und so und meine Schüsse und so, meinst du, die werden können wir besser machen oder irgendwas. Und dann hat man natürlich ein offenes Ohr und sagt, hör mal, Junge, da wird man, musst du noch dran arbeiten oder so. Also das ist schon, also das mache ich auch gerne und ich finde das auch eigentlich in Ordnung, weil dann umso näher kommst du auch mit dem Team dann zusammen und es wächst eigentlich immer so, über die ganze Saison wächst halt immer näher zusammen. Also das ist schon richtig.
Aber kommt das wirklich auch mal vor, dass du der Kummerkasten sein darfst, musst, sollst, dass wirklich ja jemand mal kommt und sagt, du, boah, ich habe da echt gerade Probleme mit dem Mädel zu Hause, sowas in der Richtung. Also was wirklich, ja, was Privates, was ja menschlich ist. Das sind ja nicht nur Profisportler, sondern ja auch Menschen, die ein Privatleben
haben. Ja, das kommt auch schon mal vor, das ist richtig. Das ist richtig. Jetzt hier.
Also hast du anders gefragt, Christian, hast du mehr Beziehungen gekittet oder hast du mehr Beziehungen laufen lassen, weil du gesagt hast, die ist nicht richtig für dich, Jung?
Ich sag mal erstmal eher laufen lassen. Also mit Kitten und so. Ich glaube, nee, da bin ich glaube ich der falsche Mann für.
Okay, aber Basti hat das ja gerade auch angesprochen. Ja. Dein erster Impuls, wie ist deine erste Begegnung mit Eishockey eigentlich gewesen, dass du jetzt da so über die Jahre hängen geblieben bist?
Also ich bin quasi, im Endeffekt bin ich quasi einfach so gesagt von meinem Schwiegervater damals, der hat mich einfach mal mitgenommen zum Eishockey. Das war in Neuss und die haben da zu der Zeit haben die erste Liga Nord gespielt und da hat er mich einfach mal mitgenommen und hat gesagt, pass auf, hier, wir gehen zum Eishockey, hast du Bock, willst du mitkommen, kannst du mal angucken. Ja, hab ich gesagt, okay, und da im Endeffekt bin ich hängen geblieben und dann bin ich angesprochen worden, ob ich nicht Lust hätte, hier und so nebenbei den Jungs bisschen was zu helfen, mit Schleifen und so und so zu betreuen. Und dann bin ich hängen geblieben dann. Dann ab da ging es dann quasi bis jetzt in einem durch.
Ah, okay. Bist du in Neuss aufgewachsen, oder was?
Ich bin eigentlich aufgewachsen in zwischen Neuss und Dormagen quasi. Ja. Da in der Ecke bin ich aufgewachsen, hab 16 Jahre habe ich Fußball gespielt beim VfB Neuss und FC Strabich und so. Und dann bin ich zum Eishockey gekommen. Und seitdem bin ich nach Neuss umgezogen. Und lebe jetzt quasi bis jetzt in Neuss.
Ah, okay, aber ich bin Karster, ne? Also von daher ursprünglich, genau. Ich bin in Düsseldorf geboren, aber in Karst aufgewachsen. Deshalb dachte ich jetzt, vielleicht haben wir uns früher in Neuss beim Discolauf früher mal getroffen. Da war ich häufig.
Das kann mit Sicherheit sein. Also das kann mit Sicherheit sein. Ich wohne ja auch in Neuss auf der Karster Brücke, also ehemalige Karster Brücke.
Ja, okay.
Das ist quasi die Hauptstraße nach Karst rein. Also zwischen Neuss-Furt und Karst-Furt. Also.
Ja, und für alle, die jetzt keinen Plan haben, da ist übrigens öfter mal Stau, aber das nur so ganz nebenbei.
Ja. Schöne Lokalrunde jetzt für euch beide hier.
Ja, das ist wohl wahr.
Christian, und es geht dann noch weiter. Nicht nur Krefeld ist deine große Leidenschaft und der Job an sich, sondern du bist ja mittlerweile auch der Mann in der Nationalmannschaft.
Richtig, genau. Da bin ich jetzt seit, ich glaube, meine fünfte Saison ist das jetzt, die ich jetzt mache beim DEB.
Wie ändert sich dieser Job da auch nochmal? Weil ich weiß ja auch, da liegt ja auch nochmal unglaubliche Wege zurück, weil ihr ja, glaube ich weiß nicht, ob ihr es immer noch habt, euer Lager eigentlich in Füssen habt, die Maßnahmen aber meistens nicht in Füssen sind, die Ausrüstung aber dann jeweils zum Deutschlandcup oder zur WM-Vorbereitung hingekarrt werden muss. Genau. Wie zeitintensiv ist das Ganze nochmal? Und inwiefern ist das trotzdem nochmal, weil man ja auch immer sagt, die Nationalmannschaft ist das Größte, ist das tatsächlich auch für dich dann so?
Ja, das würde ich sagen, weil im Endeffekt ist es so, wenn wir hier fertig sind, also beim Verein in Krefeld, dann werde ich freigestellt und kann dann quasi komplett für den DEB arbeiten. Und für mich ist das immer, weil ich treffe dann wieder alle anderen Spieler, die ich nur quasi als Gegner sehe. Und das ist schon, für mich ist das schon eine super Erfahrung und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich da zum DEB gehen kann und dann wie jetzt Weltmeisterschaft oder Vorbereitung machen kann. Also ist schon toll.
Auch das wird ja dieses Jahr einen ganz eigenen Charakter vermutlich haben. Aber was man jetzt schon weiß, ihr werdet eure Base in Nürnberg haben tatsächlich mit der Nationalmannschaft als WM-Vorbereitung.
Genau. Und dann geht's, glaube ich, am 12.5., glaube ich, geht's dann rüber nach Riga. Da sind wir, glaube ich, anderthalb Wochen vorher dann da. Und dann geht es quasi dann am 21.05. jetzt, glaube ich, los dann.
Aber auch da die Frage, Christian, das gab es ja auch oft. Das heißt, die Mannschaft fliegt da schön nach Riga und alles. Ihr da auch in eurem Sprinter, zack, hoch mit der Ausrüstung? Mhm. Oder wie macht ihr das?
Also ich glaube, dass wir wahrscheinlich auch fliegen. Dass wir wahrscheinlich auch dahin fliegen. Ich weiß gar nicht, wie weit das ist von Füssen oder was. Ich meine, das ist schon wahrscheinlich ein kräftiger Weg. Also ich denke mal, dass wir fliegen. Dass wir da mitfliegen.
Aber ihr hattet es ja tatsächlich auch schon anders. Zum Beispiel, glaube ich, Schweden, Finnland und so, da wurde tatsächlich gefahren.
Ja, richtig. Über die Grenzen rüber und dann fertig. Also, ich glaube, aber jetzt in der Pandemiezeit oder so mit dem Corona, ich glaube, da wird es wahrscheinlich, was wir dann auch mit der Mannschaft komplett fliegen.
Ja. Also ich hab gerade mal parallel geguckt, Christian, also von München zumindest, wo wir uns jetzt vom Standort befinden, wären es 17 Stunden und 26 Minuten mit dem Auto.
Okay.
Dann doch lieber Flugzeug,
dann hat sich das wahrscheinlich schon erledigt, dann wird es wahrscheinlich geflogen.
Lass uns nochmal vielleicht auch so, vielleicht ist das auch ein Nationalmannschaftsthema, so in deine Highlights abtauchen. Ich weiß, das ist manchmal schwer, so vielleicht auch aus der kalten Hose, aber was ist vielleicht so dein unvergesslichstes Ereignis in der Art und Weise, wie du deine Arbeit verrichtest und was damit zu tun hat?
Also jetzt vom Material her oder von den Spielern?
Ne, vom Sportlichen, was du mit den Jungs, mit deinen Teams im Sport erlebt hast. Das kann natürlich auch was sein, was mit deiner Arbeit direkt zu tun hat oder weil es einfach nur ein total cooles sportliches Erlebnis war. Was war das, was raussticht für dich bisher?
Also das Faszinierendste, also sprich coolste war, dass ich noch Christian Ehrhoff in der Nationalmannschaft erleben konnte. Dass ich also quasi ihm noch alles zuarbeiten konnte, die Schlittschuh schleifen und eventuell was anderes noch zu machen. Und beim Leon Dreiseitel, also das ist schon brutal, wenn der in der Nationalmannschaft auftaucht oder der Kahun und so. Das ist schon, für mich ist das auch schon ein Highlight. Also das muss ich mal so sagen.
Fühlst du dich, Christian, in deiner Arbeit von den Jungs eigentlich gewürdigt? Merkt man da, dass schon eine sehr große Wertschätzung für euch auch immer herrscht?
Oh ja. Doch. Also das ist schon, also mir ist es ja eigentlich so, weil man hört immer von den anderen Betreuern und so und hier gibt es dann Weihnachtsgeld oder gibt es dann ein bisschen Tipp nach der Saison oder und so. Und ich sage mir immer so, für mich ist das im Endeffekt so, solange einer von dem Team oder von den Spielern, die kommen zu mir und sagen zu mir, pass auf Christian, der hat einen tollen Job gemacht, ich habe mich wohl gefühlt und hat alles wunderbar geklappt. Das ist für mich eigentlich, das reicht schon.
Also das Danke kommt häufig genug richtig. Für dich. Okay, das ist doch gut.
Ja. Und die wissen ja, was wir hier leisten und die wissen auch genau, was wir hier für die Mannschaft tun.
Ja, so also, wollen wir das hören. Gut erzogene Buben, so ist das Jungs. Richtig. Ansonsten hätte es auf den Deckel gegeben gleich. Aber vielleicht noch ein Satz. Was war dein kuriosestes Erlebnis? Gibt's sowas auch? Oder was war das Wichtigste, was du vielleicht jemals vergessen hast, wo du sagst, oh Gott, das habe ich wirklich vergessen, jetzt kann ich es nicht mehr nachholen, das war der Riesenfauxpas. Hat es sowas auch gegeben?
Ja, das Kurioste, also ich sag mal, für mich selber war das, es hätte um eine Halbzeit geklappt, dass ich vor 2 Jahren, war das jetzt 2 Jahre her, Pyeongchang, die Olympiade.
2018,
da, wo ich, war ich ja ganz kurz davor, trotzdem mit rüber zu fliegen, und weil ein Betreuer krank geworden ist und der hat dann haben sie mir gesagt gehabt, dass ich dann schnellstmöglich alles besorgen sollte, Papiere und alles drum und dran und dann kommst du danach und alles drum und dran. Und dann hat aber einen Tag vorher ist mir dann abgesagt worden, dass der vom Olympischen Komitee da, der hat gesagt, das wäre zu kurzfristig gewesen und deswegen konnte ich leider nicht mit nach Pyeongchang. Sonst wäre das wahrscheinlich dann auch für mich ein Highlight gewesen.
Ja gut, dann haben sie deinetwegen nicht Gold geholt, muss man auch klar sagen.
Ganz klar.
Aber ich fand das gut, dass die Jungs, also wir waren per Video und so immer verbunden und die Jungs haben mich in der Kabine aufgehangen mit Namen und mit Bild und allem drum und dran und wir waren immer mit dabei.
Na? Schöne, das ist
also, so eine tolle Aktion.
Schöne Geschichte.
Ja, absolut. fand ich auch.
Super. Christian, dann lieben Dank für deine Zeit. Das war toll, da mal so einen Einblick zu bekommen. Und genau, dass wir auch mal mit den Behind the Scenes sozusagen sprechen. Dabei seid ihr gar nicht hinter den Kulissen, sondern ihr seid ja immer mitten dabei, mittendrin, überall, kann man sagen. Ein Derwisch der Vereine. Also überall habt ihr zu tun. Und das wollten wir natürlich mit dieser Geschichte auch mal ein bisschen hervorheben.
Ganz genau. Grüße in die Kabine, Christian.
Genau.
Dankeschön.
Weitermachen.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Ja, interessant. Also die haben wirklich einen langen Tag. Und
die sind so wichtig. Ohne die läuft so eine Mannschaft nicht. Und zwar nirgends. Es hat nichts mit dem Profi-Club zu tun, sondern tatsächlich, das geht ganz hinunter bis zum Nachwuchs, die Betreuer. Das ist einfach unglaublich wichtig.
Ist auch oft beim Physiotherapeuten, bei der Physiotherapeutin der Fall, ne? Genau. Wo du auch dann mal liegst
alle, und kummerst. Alle, die nicht so im Fokus immer stehen, die seien nochmal schwer gewürdigt hier an dieser Stelle.
Auch die vielleicht dafür sorgen, dass du, wenn du ein bisschen angeschlagen bist, dir doch nochmal zureden und sagen, das geht schon, Junge, das geht schon. dass da einfach auf einmal noch jemand einen Impuls gibt, ne? Weil du vielleicht schlechte Gedanken im Kopf hast. Und so kann sich in so einer Situation auch viel zum Positiven wenden. Das sind wirklich mentale Kräfte, diese Jobs in so Sportvereinen, nicht nur im Eishockey logischerweise. Eins müssen wir sagen, weil auch die Equipment Manager und alle anderen sich in der deutschen Eishockeyliga ja langsam aber sicher auf die Playoffs vorbereiten. Es dauert ja nicht mehr so lang. Dann geht es in die wirklich absolut heiße Phase. Und bevor wir unseren zweiten Gast reinnehmen, können wir das vielleicht schon mal unseren Hörern und Hörerinnen vermitteln, dass wir nämlich euch brauchen. Und zwar, um einen neuen Hashtag zu suchen für die Playoffs. Bisher war das ja immer bei Magenta Sport Hashtag geilste Zeit. Jetzt passt das gerade nicht so wirklich gut rein, weil es ist gerade nicht die geilste Zeit. Ja, also keine Fans haben wir, haben euch nicht in den Arenen. Und es ist insgesamt für wenige eine richtig geile Zeit. Weil das ist einfach so in der Pandemie, das passt nicht. Und dementsprechend suchen wir was Neues, was Cooles Neues, und ihr könnt kreativ mit dabei sein.
Ganz genau. Magenta Sport wird da am Donnerstag einen Post dazu machen.
Also ab dem 1. April?
Ab dem 1. April, ganz genau. Und da schreibt ihr am besten drunter eure Vorschläge für den neuen Playoff-Hashtag in dieser Saison. Und natürlich könnt ihr auch was gewinnen. Nämlich, Sascha?
Ihr könnt ein Trikot von eurem Lieblingsverein gewinnen. Also wer mitmacht und wer dann gezogen wird, eine Jury wird da einen kreativen, ja, die kreativsten, wie sagt man,
Vorschläge
einfach, genau, wird sich die raussuchen und dann abstimmen,
ist was eine Number One ist. Eine ganz tolle Jury ist das, glaube ich, auch. Also die kommen auch sehr vom Kreativen, die werden da definitiv
das Beste
rausfischen. Nö. Ich habe gesagt, sehr viele kreative Köpfe sind da dabei.
Ja.
Und da bringst du mich ins Spiel, Sech, was ist los mit dir?
Das war auch eher scherzhaft gemeint, weil ich bin aber übrigens auch nicht dabei. Das hat schon einen Grund.
Ja,
also die Jury, lese ich gerade hier nochmal, sucht ein paar Vorschläge aus, dann wird der Gewinner ermittelt und der Fan, der dann den besten Vorschlag abgegeben hat, darf sich auch ein Lieblingstrikot aussuchen. Also für die Zeit von Donnerstag, 1. April bis Dienstag, 6. April. Geht das Ganze an den Start. Einfach unter den entsprechenden Post bei Magenta Sport, zum Beispiel bei Instagram, dann kommentieren und dann könnt ihr dabei sein.
Genau.
Und wir würden uns freuen, weil ist ja lässig, wenn man am Schluss sagen kann, das ist übrigens mein Hashtag, der die ganze Zeit die Monitore flimmert in den Playoffs.
Wenn du mitmachen würdest und gewinnen würdest, Sesh.
Ich habe ja keine Idee.
Ja, ich sage ja auch, würdest. Ich bleibe im Konjunktiv. Von welchem Verein würdest du denn dir das Trikot wünschen? Was sind dein Lieblingsverein eigentlich in der DL?
Von welchem
Hast du
Verein?
Ja.
Ich würde mir natürlich, kann man schon, glaube ich, offen sagen, als gebürtiger Düsseldorfer das Trikot der DEG holen. Ja, so viel darf ich, glaube ich, sagen.
Das neue,
also ich finde das auch immer
gestreifte.
Ich finde das auch immer blöd, weil das ist so my Hometown, weißt du? Ich bin auch jetzt nicht dramatischer, leidenschaftlicher Anhänger, aber ich freue mich für die Fortuna Düsseldorf, wenn sie gewinnt, weil es einfach etwas ist, was meine Herkunft ist, ne? Und die darf man ja bekannterweise nie verleugnen. Und dementsprechend bin ich da ganz offen und finde das auch immer blöd, wenn so Sportreporter immer so tun, als wenn sie für nichts irgendwie eine Leidenschaft hätten. Das hat ja auch nie was damit zu tun, dass man nicht da sachlich Bericht erstatten könnte und so. Totaler Quatsch, weil da bist du eher immer strenger, das ist auch der Klassiker, oder guckst vielleicht nochmal genauer drauf oder stellst nochmal eine unangenehmere Frage.
Ja.
Aber in dem Moment, wo man arbeitet, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist das überhaupt nicht im Schädel drin. Also da gibt es so viele Beispiele, gerade auch im Fußball, wo das ja dann noch viel medialer oft ist. Ne? Wenn da jemand auf einmal, oh, der ist Bayern-Fan oder der ist Dortmund-Fan, lese ich dann immer irgendwie über Social Media, da kommentiert wieder der ist ja ein Roter. Und meistens stimmt es übrigens nie, der ist genau dann eher ein Schwarz-Gelber, weißt du?
Ja,
also das ist total ulkig, immer wie die Leute das auch total missverstehen und gar nicht richtig interpretieren im Kommentar. Aber das ist
Interpretationssache.
Ja, auch das. So, machen wir weiter. oder?
Ja, ja, lass uns weitermachen. Wir haben einen weiteren sehr interessanten Gast.
Genau, ich habe auch das aktuelle Magazin hier
echt?
Vor mir.
Hast du?
Ach, du auch? Guck mal da. Wir wollen nämlich mal...
Es geht um Eishockey-Magazin, das echt einen großen Aufschlag gemacht hat in Deutschland, das ein sehr riskantes Unternehmen meines Erachtens war, das überhaupt an den Start zu bringen. Und wir kennen ihn schon lange, ich kenne ihn schon sehr lange. Und er hat mich auch gefragt, bevor er dieses Projekt an den Start gebracht hat, Basti, was hältst du davon? Was meinst du dazu? Meinst du, das könnte laufen? Und das Ding ist ein absolut geiles Hochglanzteil, das immer wieder Spaß macht, durchzublättern, weil überragende Geschichten immer wieder da tatsächlich drin sind.
Genau, die Rede ist von der Dump and Chase. Zeit für Eishockey ist der Untertitel und das ist ein Magazin, was viermal im Jahr rauskommt. Echt cool gemacht und es passt auch heute extrem gut in unsere Sendung, dass wir das mal jetzt gleich besprechen, weil in der aktuellen Ausgabe eine Geschichte über Marc Michaelis drin ist.
Ganz genau.
In Etappen in die NHL heißt das und da saug ich dann gleich nochmal ein paar Infos raus, bevor wir da mit ihm sprechen. Also, hören wir mal rein bei Matthias Scholz.
Ja. Ruf ihn an.
Matthias Scholze rufen wir an. Er ist nämlich einer der drei Macher der Dump and Chase und kennt sich natürlich im Eishockeysport mega gut aus, weil er ja auch lange Jahre als Medienchef Hallo. Bei Frankfurt gearbeitet hat. Matthias, grüß dich. Hier ist die Eishockeyshow.
Schönen guten Tag.
Hallo, grüß euch, Jungs.
Servus.
Grüßt euch.
Servus, servus. Wir haben.
Wir grüßen dich.
Ja, wir grüßen dich zurück, genau. Wir haben gerade schon kurz angeteasert, was du tust, was ihr tut mit eurem Projekt Dump and Chase. Und ich habe gerade schon gesagt, es passt super in die heutige Folge rein. Das ist mir übrigens gerade erst aufgefallen, aber besser spät als nie, weil wir auch noch später ein Interview mit Marc Michaelis in der Folge drin haben. Und ihr habt ihn auch in eurer aktuellen Ausgabe als Geschichte drin. Aber lass uns doch mal starten erstmal. Basti hat es gerade schon gesagt, ihr hattet vorher auch mal Kontakt, als ihr so über dieses Projekt nachgedacht habt. Wir wollen da so eine neue Art von Magazin machen im Eishockeysport. Macht das Sinn? Hat das Möglichkeiten zum Erfolg? Nimm uns nochmal mit so in die erste Gedankenwelt und in die Entstehungsphase von eurem Projekt.
Ja, also wir sind ja drei Jungs. Wir kennen uns hier aus Frankfurt, waren alle dem Eishockey hier mehr oder weniger verbunden. Und was wir auch teilen, ist die Leidenschaft für Printmagazine. Also wir waren immer diese Nerds, ihr kennt das vielleicht, die im Bahnhof, wenn man auf den Zug wartet, in so einen Pressehandel geht und dort die letzten Minuten vor der Abfahrt verbringt und sich umschaut, was gibt es da für coole Magazine. Und das war jetzt, das muss ich wirklich überlegen, schon im Februar 2018 genau, haben wir abends mal zusammengesessen, um einfach mal zu überlegen, ob wir mal zusammen irgendwas starten, so in Richtung Selbstständigkeit, irgendwas Kreatives, weil wir irgendwie Lust hatten, mal was zu machen. Und dann sagt der Jan, der unser Grafikguru ist, warum machen wir nicht einfach ein Eishockey-Magazin? Wir stehen doch alle total auf diesem Printkram. Ja, und daraus ist letztlich Dump and Chase entstanden. Wir haben dann das ein paar Monate darauf rumgekaut, auf die Idee, haben das dann, da hast du ja schon eben gesagt, ein paar Leuten vorgestellt aus der Szene, haben erstmal die Reaktionen abgewartet. Wie reagieren die da drauf? Finden die das gut? Haben uns dann, als so die ersten Reaktionen ganz gut waren, der DEL und DEL2 vorgestellt, auch den Clubs vorgestellt. Und als dann, und das war dann so im Juli, alle irgendwie so den Daumen hoch gemacht haben und das die Idee gut fanden, haben wir dann gesagt, okay, wie können wir denn das denn jetzt realisieren, wie können wir das finanzieren und haben dann letztlich ein Crowdfunding gestartet im Oktober 2018 und im Januar 2018 kam dann Ausgabe 1 raus.
Was war das für ein Feeling, als das erste Baby dann im Handel lag?
Ja, es war eigentlich verrückt, weil wir haben das mit einer natürlich eine Druckerei als Partner dann gesucht und gewonnen und auch eine sehr gute Druckerei, sind auch heute noch Partner und total happy und da sind wir natürlich hingefahren. Also die haben uns da wirklich sozusagen voll mit reingenommen in die Produktion und haben uns bei diesem Erstlauf, es gibt ja auch so einen Druckproof, haben die uns damit reingenommen. Wir haben dann Videos gemacht. Also das war total emotional für uns, weil klar, wenn dann so eine Idee Realität wird und du das wirklich in der Hand hältst, und das ist ja das Schöne daran, es ist ja auch was Haptisches, was du irgendwie anfassen kannst, was fühlen kannst. Das war eigentlich so der verrückteste Moment, ne, wo du so gesagt hast, okay, aus einer verrückten Idee ist jetzt tatsächlich so ein Heft entstanden.
Und das war irgendwie auch das Hauptziel erstmal. Einmal, also diese Ausgabe 1 auf den Markt bringen, gar nicht wissend, wie geht's denn weiter, das war so das Überziel erstmal. Einmal die Maschinen laufen lassen und dann liegt das am Handel.
Und jetzt bringt ihr aktuell 4 Magazine im Jahr raus, ist richtig, ne?
Genau, 4 Magazine im Jahr. Wir haben so ein bisschen geknobelt, was die optimale Erscheinungsweise ist. Und mittlerweile haben wir das jetzt so als perfekt für uns austariert.
Lass uns doch mal ins Heft hineingehen, Matthias. Für mich immer wieder interessant und das finde ich, ihr recherchiert tolle Geschichten, ihr habt tolle Köpfe immer. Wir kennen uns ja auch schon lange und du weißt ja auch, ich bin ja einer, der hin und wieder durchaus Vergangenes ganz gerne ausgräbt und sowas, was ihr ja auch gerne macht. Aber ich finde allein eure Aufmerksamkeit schon so geil. Wie kommt ihr dazu? Wie macht ihr das? Wen bindet ihr da ein? Wie kommt ihr darauf zum Beispiel, weißt du, in der neuen Ausgabe, dass euch auffällt, dass in Schwenningen die Eismeister auf der Zamboni mit dem Helm und mit dem Rennanzug sitzen oder diese alten Logos. Man kann bei euch mitmachen, die Kinder können Logozeichnungen einschicken und so. Ich finde das sehr, sehr detailverliebt, was ihr da macht. Also sehr viele Kleinigkeiten, auf die ihr achtet. Wie seid ihr darauf gekommen? Wie läuft bei euch das ab? Wie macht ihr so ein Heft und sagt, hey, lasst uns da und da drauf achten?
Also das ist so, jeder hat so ein bisschen mittlerweile seine Zuständigkeit im Heft. Ich habe ja schon gesagt, der Jan ist so der detailverliebte Grafiker. Der hat auch lange in einer großen Agentur gearbeitet und auf diesen, wie man da so sagt, den Etats der großen Unternehmen gehockt. Und der ist verrückt. Also der sucht nächtelang Bilder raus. Und wo Stefan und ich dann denken, ist so ein super Bild, sagt er, nee, guck mal da hinten. Das können wir nicht nehmen. Und wir kriegen dann immer so ein bisschen ein schlechtes Gefühl, wenn er dann wieder morgens um 11 das erste Mal auf Slack bei uns schreibt, guten Morgen, hat wieder die Nacht hier irgendwie durchgesucht. Und Stefan und ich denken, naja, wir waren dann um 10 fertig so ungefähr oder waren dann schon längst beim Dinner und ein Weinchen oder ein Bierchen. Und so hat sich für jede Rubrik, die wir da auch so etabliert haben, hast du ja gerade ganz schön benannt, irgendwie einer gefunden, der sich das so annimmt. Und ein Vorteil bei mir war natürlich, das hast du ja eben angedeutet, dass ich schon relativ lange in der Szene letztlich unterwegs bin und wir natürlich auch wahnsinnig viele Impulse von außen sammeln. Das heißt, wir können ja nicht alles abdecken und wissen. Das heißt, wir sprechen mit vielen, vielen Leuten vor so einer Ausgabe. Und dann setzt sich das irgendwie in den Redaktionssitzungen zusammen, ne? Und worauf wir Wert legen, ist, dass es natürlich einerseits eben auch mal so Köpfe wie Marc Michaelis gibt, der jetzt, ja, damals ja auch so ein bisschen aus dem Off der College-Niederung aufgetaucht ist in einem WM-Kader, aber so ähnlich war es ja schon, dass wir ihm auch noch eine Bühne geben und jetzt diesen Weg nach Vancouver verfolgen und gleichzeitig dass wir aber auch Frauen-Eishockey beleuchten oder auch mal in den Nachwuchs schauen. Und das ist das Schöne an dem Heft. Wir müssen uns nie irgendwie limitieren. Wir hatten auch zur Einführung diskutiert, muss in jedem Heft eigentlich jeder Club vorkommen? Ne? Einfach nur als Verkaufsstrategie auch. Muss sich denn jeder Fan angesprochen fühlen? Und wir haben das dann verworfen, weil wir fanden, die meisten Fans sind ja Fans eines Clubs. Aber was uns ja irgendwie eint, wir sind alle auch Eishockey verrückt. Und wir versuchen halt die Geschichten zu finden, die auch, also wenn es eine Kölner Geschichte ist, die sich vielleicht auch ein Düsseldorfer Fan durchliest. Das gelingt nicht immer. Aber das ist so der Anspruch, den wir haben.
Jetzt ist es ja so, dass das wirklich was Besonderes ist. Deshalb wollen wir es auch beleuchten. Na klar gibt es schon seit endlos vielen Jahren die Eishockey News, sozusagen ja auch diese wöchentliche Bibel, sage ich jetzt mal, für Eishockey-Fans, vergleichbar vielleicht so mit dem Kicker im Fußball, wo du die klassischen Infos raussaugst. Ihr macht ja dann auch eben jetzt die Geschichte mal komplett um die Ecke, auch mit der Zeit Geschichten anzugehen, vielleicht auch mal eine Geschichte über 2 Monate noch liegen zu lassen und sie dann irgendwann weiter zu verfolgen, weil dann noch eine ganz andere Geschichte wiederum draus entstehen kann. Also das ist ja auch etwas, wo man vielleicht langfristiger an Themen arbeiten kann. Und es ist ja keine Berichterstattung von 1:1, wie ist das Spiel gestern ausgegangen. Das wollt ihr in dem Sinne ja auch gar nicht sein und könnt ihr mit dem Erscheinungslevel ja auch gar nicht sein. Ist es mittlerweile aber so, dass jetzt kommt die 11. Ausgabe insgesamt, oder?
Ja, genau. Ja.
Ist es so, dass vielleicht auch viele das mittlerweile lieben gelernt haben, dass ihr auch mal eine Geschichte von außerhalb zugetragen bekommt, dass mal jemand sich meldet und sagt, pass mal auf, da ist noch einer, das wäre mal eine Geschichte für Dump and Chase. Gibt es sowas auch schon?
Ja, total. Also wir kriegen, also A, was uns total freut, wir kriegen wirklich sehr viele Zuschriften, kritische Zuschriften mit Anregungen, macht mal hier eine Story, macht mal da eine Story. Also ich kann aus dem Nähkästchen geplaudert, wir haben jetzt x-mal schon gehört, macht mal was zur KHL. Und das stimmt, wir hatten viel NHL drin, ne, wir andere Themen auch, aber KHL war bis jetzt bei uns unterrepräsentiert und sowas nehmen wir uns dann an. Und dann hast du es aber eigentlich richtig gesagt, dann überlegen wir uns, müssen wir uns dafür Zeit nehmen, weil wenn wir es machen, dann machen wir es sauber recherchiert und schauen, dass wir da auch wirklich alles reinpacken, wenn wir das bei 4 Ausgaben, das ist ja dann die Frequenz, wenn wir das dann einmal reinbringen, weil wir werden das dann nicht nochmal in den nächsten Ausgaben machen. Und so entwickelt sich das im Moment immer weiter. Also es ist so ein total schönes Zusammenspiel aus Anregung von außen, was wir beobachten. Also vielleicht noch so eine Sache, auf der wir schon länger rumkauen, ist dieses Thema Checks zum Kopf. So.
Mhm. Schwierig.
Das kannst du medizinisch beleuchten, das kannst du aus Good Old Hockey versus modernes Hockey, du kannst das aus so vielen Blickwinkeln beleuchten, dass wir bis jetzt noch nicht an dem Punkt sind, wo wir sagen, für uns, das packen wir jetzt mal an und packen mal da alle Aspekte rein. Und jetzt jüngst gab es ja wieder Diskussionen um den einen oder anderen Check zum Kopf und das beobachtet man natürlich auch. Also es ist so eine Mischung aus, was ist aktuell los und was wird zugetragen. Also eigentlich ganz schön, ehrlich gesagt.
Ich glaube, das macht es tatsächlich auch aus und das macht es immer lesenswert, dass ihr eben nicht immer diese Aktualität habt und das zeichnet euer Heft definitiv aus, dass es sehr, sehr gut recherchiert ist. Und ich bin
ein Teilnehmer hat das Gespräch vorübergehend
wer, du
verlassen.
Sesh? Nee, ich nicht.
Nimm ihn wieder rein.
Matthias, warte mal. Technischer Fauxpas. Erste Folge ohne unseren Technikguru und schon. Oh. Da bist du
jetzt
wieder?
Jetzt bin ich wieder.
Ah,
ja,
okay.
Sorry, Jungs.
Oh, kein Problem. Mann, kein Problem.
Ja. Also das Schöne ist schon, dass du weißt, du musst nichts machen, was auf der Agenda steht. Du kannst das machen, aber wenn wir es dann machen, dann versuchen wir es auch richtig zu machen.
Und ich glaube, das macht euch auch aus und das schätzen alle eure Leser und hoffentlich werden es natürlich noch mehr, denn Dump and Chase ist absolut eine Bereicherung für den deutschen Eishockey-Markt, ohne Zweifel.
So ist es. Also weiter.
Bei uns zu Hause, muss ich dir noch sagen, wird immer sehnlichst erwartet, Matthias, wer ist auf dem Poster? Die hängen alle bei uns im Kinderzimmer. Und das Poster ist erstmal das Wichtigste, wenn die Dump and Chase im Briefkasten liegt.
So war es bei mir als Kind aber auch. Bei allen wichtigen Magazinen, die ich so gelesen habe, da war dann immer ein cooles Poster bei. Ja, das war ultimativ, ja. wer da irgendwie im Monat oder so drin war. Ja. Und das war nicht nur der Bravo-Starschnitt.
Also,
die Älteren werden sich erinnern.
Total. Und wir haben über das Poster auch relativ, also länger diskutiert, weil es einfach natürlich ein Kostenfaktor für uns ist. Es muss extra gedruckt werden, das Einlegen ist ein bisschen aufwendiger, beziehungsweise wird bepreist. Aber für uns war das auch so, da muss ein Poster rein. Und wir kriegen wirklich auch so viele Bilder von Kids, die das im Zimmer aufhängen. Also es hat sich total bewährt, dass wir auf sowas, sagen wir mal, in Anführungszeichen altmodisches gesetzt haben. Ja.
Was ist so, Matthias, weg vom Altmodischen, was ist die Geschichte, auf die du vielleicht bislang in den 10 Ausgaben am meisten stolz bist, wo du sagen kannst, das ist echt ein Teil, wo ich sage, da wäre vielleicht nicht jeder drauf gekommen, das haben wir geil geschrieben, das haben wir geil bebildert, so eine Geschichte, mit der man vielleicht im eigenen Herzen unglaublich dranhängt auch?
Also, das ist eine verdammt gute Frage. Ich finde, was mir total Spaß macht, ist, wenn wir wie bei der Ausgabe 10 auch das Heft nutzen für solche Bilder-Stories, weil ich finde, dass Bilder einfach zu einer Geschichte immer etwas beitragen. Und wenn wir so eine Outdoor-Nummer, die natürlich dann auch angelehnt an dieses Outdoor-Spiel in der NHL angelehnt war, wenn wir da so Fotos auftun und so Instagrammer aus Kanada anschreiben und sagen, könnt ihr uns die Bilder für gedruckt zur Verfügung stellen, das macht einfach wahnsinnig Spaß, weil also wir alle mögen das total, diese Bilder in so einem Heft reinzuknallen und das immer wieder sich anzuschauen. Die vielleicht, oder die spannendste Geschichte fand ich, das war, glaube ich, in Ausgabe 2. Da sind wir zum ersten Mal zum Frauen-Eishockey bewusst gefahren, weil ich ganz offen sagen muss, wir wussten natürlich, dass es Frauen-Eishockey gibt, aber wir haben uns ehrlich in die Augen geschaut und gesagt, keiner weiß eigentlich, wie das wirklich ist. Ne? Also wie ist dieses Spiel? Wie funktioniert das für die? Und dann haben wir 2 Clubs kontaktiert, in dem Fall Memming und Planegg, und haben gesagt, ey, wir wollen für ein Wochenende mal bei euch sein und schauen, wie läuft es da ab? Wie ist Frauen-Eishockey? Wie fühlt sich das an? Und als wir dort waren, haben wir zum ersten Mal verstanden, dass das eigentlich ein anderer Sport ist als den wir kennen, im positiven Sinne. Also wir haben uns total von diesem Klischee gelöst, da sind Frauen, die spielen Männer-Eishockey, sondern wir haben kapiert, dass Frauen-Eishockey Frauen-Eishockey ist. Also letztlich werden dieselben Elemente benutzt und das Spiel ist gleich, aber es ist trotzdem eine andere Spielform. Und das hat uns total Spaß gemacht, da das Wochenende mit den beiden Clubs sozusagen hin und her zu fahren, weil die Back-to-Back-Spiele hatten, waren dann noch in Grafing, kennt ihr ja vielleicht die Halle außerhalb von München, eine sehr kultige Halle, sensationell. Und als dann ein Planek-Fan in der Kurve stand, der einzige, der an dem Tag konnte, sind wir natürlich eskaliert, sind zu dem gerannt, haben gesagt, hier, erzähl uns deine Geschichte, was machst du hier, ne? Und also das war irgendwie eine tolle Geschichte, die gezeigt hat, was mit so einem Magazin möglich ist.
Ich bin ja ein bisschen stolz, weil ich habe dich ja zum ersten Mal in die Walascha geschickt und mir tränen so ein bisschen die Augen auch, weil die Zeit läuft ja langsam aber sicher ab in Ambri mit der alten Kulthalle tatsächlich. Aber da hast du mich extra angerufen, weiß ich noch, Matthias, hast gesagt, hey, danke für diesen Tipp, das ist Wahnsinn.
Ja, also gut, da hast du natürlich, ne, das ist, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil du gerade nach den Geschichten gefragt hast. Also Ambri, ja, jetzt fehlen mir schon wieder die Worte. Ich kann nur sagen, jeder, der irgendwie noch die Chance hat, und es ist wirklich ein Drama, wenn man das so sagen kann, natürlich also ein Luxusproblem, Drama, ja, so einen Trip zu machen, aber eigentlich ist es schon, wenn man das mal so sieht, ein Drama, dass man jetzt im Moment dort nicht mit Zuschauern hin kann. Das Erlebnis Ambri ist etwas, das habe ich im Eishockey so noch nie erlebt, muss ich sagen. Ein Multikulti-Treffen von Fans aus ganz Europa letztlich in dieser Walaschia da oben in Ambri unter absoluten Oldschool, aber Kultbedingungen, ein so herzlicher Empfang. Du weißt, was ich meine, Basti.
Es ist absolut, ohne Witz, mir stellt die Haare auf, wenn ich mir dran denke, wenn du das erzählst. Genau. Ja. Das ist das ultimative Eishockey-Erlebnis für mich auch, definitiv.
Es ist das ultimative Erlebnis und du weißt, sie haben dann gewonnen. Wir waren gegen, was war der Gegner? Biel. Ja, also Biel war natürlich Favorit. Die waren zu der Zeit gut. Und dann gewinnt Ambri in Overtime. Und dann kommt diese La Montanara, dieser Song, der natürlich dann nur beim Sieg kommt. Also es hört sich ein bisschen blöd an und vielleicht platitüdenhaft. Mir standen wirklich die Tränen in den Augen. Ich fand das so sensationell, dass wir dann auch das Erlebnis Montanara noch hatten. Wahnsinn.
Ja. Und das ist auch wieder eine Geschichte und das gilt natürlich in dem Fall jetzt besonders für den Standort, den ihr gerade geschildert habt und beide jetzt gut kennt. Basti ist ja eh heimlicher Schweizverliebter. Ja, da hat er eigentlich eine Affäre mit der Schweiz, dauerhaft. Ja, aber anderer Punkt. Aber das zeigt ja auch,
bedingt nicht derzeit.
Aber das zeigt ja auch wieder, Matthias, und das ist auch gut, dass du es deshalb so sagst, es geht dann halt richtig gut und emotional mit der Art und Weise, wie der Eishockeysport und Sport im Allgemeinen sein sollte, eben auch nur mit Fans und mit Besonderheiten, die Fans und Verein dann in so einem Stadion verbinden und zu sowas ganz Besonderem machen, zu so einem Erlebnis, so 360-Grad-Erlebnis möchte ich es mal nennen. Und deshalb brauchen wir irgendwann wieder alle zurück in den Arenen. Das ist zwingend wichtig. Eine Frage noch, also, Matthias. Weil das ja für euch so ein aus so einer bestimmten Laune und aus so einem Interesse entstanden ist, du hast das am Anfang geschildert, es ist für euch aber nach wie vor eine Art Hobby, ihr macht noch nebenbei alle drei was, der Jan und der Stefan auch, oder wie ist das so von der beruflichen Aufteilung?
Genau, also es ist letztlich für uns eine Art Standbein und wir haben das nie jetzt irgendwie als wirtschaftliches Projekt gesehen, sondern als Herzensprojekt. Es hat sich mittlerweile von den Zahlen so stabilisiert, dass es sich ganz gut vor allem selbst trägt. Das ist ja das Wichtigste, dass jedes Heft finanzierbar ist. Trotzdem sind wir alle noch mit anderen Dingen beschäftigt, weil es noch nicht so ist, dass wir das jetzt ausschließlich machen könnten. Ob das mal so sein wird, das ist schwer zu sagen. Aber das Wichtige für uns ist, es hat so eine, wie würde man sagen, das hört sich jetzt sehr, sehr neutral an, aber so eine positive Fortführungsprognose. Ne? Also es ist, alles wächst, es wächst stetig und das ist ein gutes Gefühl.
Print is not dead.
Ja, genau.
Sehr schön. Ja, Matthias, dann habe ich noch ganz zum Schluss vielleicht den Hinweis, Wir machen einfach für unsere Hörer und Hörerinnen noch eine ganz coole Aktion, indem wir einen Abo-Rabatt-Coupon oder einen Rabattcode, sagt man ja richtigerweise, einfach in die Shownotes packen. Und dann hat jeder die Chance, sich vielleicht das Magazin für einen etwas günstigeren Kurs reinzuziehen in dem nächsten, oder sagen wir mal, die nächsten 4 Ausgaben. Denn das ist ja dann eure Abozahl pro Jahr.
Warte, ganz kurz dafür, auch für Matthias.
Oh. At the turntables, Basti Schwele, genau.
Ja, genau, das machen wir auf jeden Fall, ja. Genau.
Ja, cool. Also, alle, die jetzt noch kein Abo haben und sich das unbedingt mal reinziehen wollen, Dump & Chase lohnt sich wirklich. Einfach bei uns in die Shownotes schauen, da steht dann drin, wie ihr da ein wenig günstiger drankommen könnt. Dann lieben Dank, Matthias, für deine Zeit. Grüß deine Kumpanen.
Ja, danke euch.
Ja, und wir
bis bald.
Hoffentlich sehen wir uns bald. Lesen tun wir uns dann sowieso, aber wäre nett, irgendwann nochmal in persona, vielleicht bei einem Hockeyspiel irgendwo.
Sehen ist das Ziel, genau. So ist es.
Alles klar. Beste Grüße und viel Spaß weiterhin bei der Arbeit.
Danke, Matthias.
Danke.
Ciao.
Dankeschön. Ciao.
Genau, und das noch zu guter Letzt. Die neue Ausgabe ist gerade in the making. Mhm. Geht jetzt, glaube ich, sogar nächste Woche in den Druck und wird dann zu den Playoffs oder in den Playoffs erscheinen. So viel dazu. Ja, Mensch. Interessant, finde ich cool. Das ist so etwas, was manchmal so aus einer Leidenschaft entsteht. Einfach so aus Verrücktheit, Liebe zum Sport. Das sind coole Projekte. Das sind oft die Projekte, die am meisten Fun im Leben machen.
Ja, und ich weiß auch in der Zeit, dass der Matthias hat da gesagt, hey, meinst du, so ein Printmagazin, das trägt sich und in Deutschland, wo der Eishockey-Markt jetzt nicht so groß ist und genau. So. Das ist schon ein Risiko, dass die gegangen sind. Und ich hoffe, dass das auch weiter belohnt wird, weil dieses Magazin bereichert auf jeden Fall die deutsche Eishockey-Szene und zwar enorm.
Ja, und Matthias kennen wir auch gut, natürlich auch aus seiner Tätigkeit beim Deutschen Eishockeybund, da als Medienverantwortlicher.
Genau, macht er auch immer mit noch.
Genau, und natürlich für alle, die das Eishockey intensiv verfolgen, lange in Frankfurt aktiv gewesen bei den Löwen.
Ganz genau.
Basti, dann sind wir noch nicht am Ende. Nee. Und das ist auch gut so, denn wir hatten die Möglichkeit, mit Marc Michaelis zu quatschen.
Ja, jetzt kommt noch der Spieler, wie ihr es gewohnt seid. Und
ach so.
Kein gewöhnlicher, ja.
Ja, weil du meinst, weil wir bisher noch keinen Eishockeyspieler hatten.
Ja, wir hatten ja sonst immer Spieler. Und wir dachten, wir gehen diese Woche mal einen anderen Weg, nachdem ja auch unser Weg in Zukunft ein anderer sein wird.
So sieht's aus. Und würden jetzt mal einfach euch auf die Öhrchen das Interview mit Marc Michaelis geben. Ich habe mit ihm sprechen können. Hoffentlich qualitativ hat das ganz gut hingehauen. Und dann wollen wir mal hören, was er so zu seinem Weg zu sagen hat. Matthias hat das ja auch gerade schon besprochen. Irgendwann hat man ihn gefunden.
Den Marc Michaelis.
Den Marc Michaelis im deutschen Eishockey. Den
hatte auch für dich hat es ja lang gedauert, bis du ihn gefunden hast.
Ja gut, er ist gerade natürlich auch busy unterwegs, ja. Viel am Reisen. Wir haben dieses Thema Taxi Squad schon angesprochen und der ist morgen hier und übermorgen da. Und von daher kann er natürlich auch nicht jede Sekunde immer darauf schauen, wer hat mir gerade alles geschrieben. Aber er hat das gut gemacht. Pflichtbewusst ist er ein ganz netter Kerl, muss man auch sagen.
Da bin ich ja auch immer noch auf der Suche. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach Tobi Rieder.
Du suchst immer noch Tobi Rieder. Wo suchst du ihn
Tobi,
denn?
Falls er
in Landshut oder in den USA?
Nee, ich suche ihn schon in den USA. Ich suche ihn über die Social Media. Also ich habe den angeschrieben, angemailt, mit Mail, mit Telefonnummer, alles. Aber der Tobi hat sich immer noch nicht zurückgemeldet. Vielleicht liegt es auch an mir. Das kann natürlich auch sein.
Vielleicht hat er davon Gebrauch gemacht, dass man bei einem Telefon und bei allen anderen Geschichten ja auch diese Blockfunktion nutzen kann.
Das kann natürlich
auch
sein. Das kann durchaus sein. Das kann sein.
Soll ich mal?
Probier du mal.
Und ich probiere es mal und wenn ich in der
dann höre ich auch noch auf.
Bis zur nächsten Folge eine Antwort hatte, dann
höre ich auch auf.
Solltest du dich schämen, mein Freund. Ja, dann liegt es echt an dir. Ja, ansonsten jetzt der große Ausruf. Wo ist Tobi Rieder? Findet Tobi Rieder. Ist das hier? Warte mal, ist das die richtige Taste hier? Nee, das ist die falsche.
Das ist die falsche. Das
es gab doch hier noch irgendwie so eine
ja, so eine mystische Musik. So eine,
Tobi, wo bist du? Tobi, melde dich. Bitte melde dich, wenn irgendwann doch. So hieß es früher, oder?
Bitte das melde ich dich. Nicht.
Nee,
ist es so?
Das war, glaube ich, bei Sat.1 oder was, RTL, irgendeine Folge, wo man verschollene Brüder, Schwestern, unähnliche Kinder gesucht
was
hat.
Du geglotzt
und dann gab es die Zusammenführung im Studio und natürlich immer unter Megatränen Das hat damals der Jörg moderiert. Ja, so sieht's aus. Bevor der Marc jetzt wirklich spricht,
ja, sprich,
mit der Eishockeyshow, ein Shoutout und einen verspäteten Glückwunsch, natürlich zum Geburtstag, also das muss weitergehen, auch in dieser Folge, an Hans Zach. Du hast sogar noch mit ihm gesprochen.
Ja, ich habe der Hans, wir zeichnen heute Mittwoch auf und der Hans hatte gestern Geburtstag. 72.
72, dementsprechend nochmal die Glückwünsche. Und einen Mann möchte ich nie vergessen, weil das ist mir persönlich und uns persönlich, glaube ich, doch wichtig. Und er hört auch immer die Eishockeyshow, das weiß ich. Obwohl er eigentlich nicht mehr so viel mit dem Eishockeysport zu tun hat wie früher, mit uns, Jonas Beck.
Oh, ja.
Lieber Jonesy, ne, das geht raus an dich.
Genau.
Ja, er war lange Jahre auch dafür verantwortlich, dass in unserer Zusammenarbeit bei der Weltmeisterschaft zum Beispiel mit Sport 1, Heim-WM, genau, hat er das Ganze auch produktverantwortlich geleitet und hat das echt immer cool vorangetrieben und es hat immer unglaublich Spaß gemacht zu arbeiten. Und kamen viele coole Ideen raus und auch viele coole Aftershow-Veranstaltungen. So viel darf auch verraten sein.
Ja. Und dürfen wir auf ein großes Comeback hinweisen, auch tatsächlich, jetzt wenn wir schon bei sind bei solchen Shoutouts. Der Fritz kommt zurück ins Eishockey.
Oh ja, Fritz von Turn und
Fritz Taxis. Fritz von Turn und Taxis wird Landshut gegen Tölz kommentieren.
Hashtag bei den Kollegen, Fritz Love.
Genau, bei den Kollegen von Spray TV.
Das ist lässig.
Das ist echt lässig. Bin ich sehr gespannt. Ziehe ich mir auf jeden Fall rein.
Ja, ja, unbedingt. Der Fritz ist ein ganz großer, ja, und ein unfassbar netter Kollege. Einer der alten Schule, der wirklich echt extrem kollegial ist. Ich, ja, habe mit dem 2002 bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City zusammenarbeiten dürfen.
Wann?
2002.
Wann?
Damals. Wahnsinn. Ja, lange her. Und das war großartig, weil von dem kann man unfassbar viel lernen und einer, der diesen Job von der Pike auf gelernt, ja, hat und wirklich einfach großartig und dann auch als Typ.
Ja.
Ja, so sieht's aus. Aber jetzt hören wir erstmal in das Interview rein mit Marc Michaelis, der ja uns verraten hat, wie es denn so ist, das neue Live. Ja, und dann hoffe ich, dass die Verbindung steht und wir Marc Michaelis in die Eishockeyshow begrüßen dürfen. Marc, schönen guten Tag.
Servus, danke, dass du dabei sein darfst.
Ja, sehr gerne. Und das hat auch schon meine erste Frage dann beantwortet. Wo finden wir dich? Also in Vancouver. Wie geht's dir? Wie ist das Live in Vancouver aktuell rund um die Canucks und dein Eishockey-Leben?
Ja, wir haben jetzt gerade eine Woche Spielpause gehabt, was unüblich ist in der jetzigen oder in der diesjährigen Saison. Aber wir haben ein bisschen ja, ich habe mehr Spiele gespielt am Anfang der Saison als andere Mannschaften. Jetzt haben wir eben diese Woche gerade hinter uns gehabt, falls irgendwas mit Corona passiert wäre, dass wir dann Spiele in diese Woche hätten reinschieben können. Aber weil bei uns keine Spiele verlegt worden sind, haben wir die Woche jetzt hier frei gehabt. Und ja, ich glaube, das Wetter auch in Deutschland ist, soweit ich weiß, sehr gut. Und hier ist es genauso in Vancouver mit, ich glaube, 13, 14 Grad, blauer Himmel, Sonne, ist super hier.
Bevor wir ins Sportliche gehen, ich muss ja ganz ehrlich sagen, na klar, man sucht sich nicht direkt aus, aber ich finde ja, du hast mit den besten Spot auf der Welt getroffen. Also Vancouver ist für mich mit die schönste Stadt der Welt. Würdest du dem, von dem, was du bisher erlebt hast, beipflichten?
Auf jeden Fall. Als ich kleiner gewesen bin, habe ich mal zusammen mit meiner Familie einen Urlaub an der Westküste gehabt. Dann waren wir auch hier in Vancouver und in Mosla und weiter nördlich. Und ja, die Lage hier ist sehr genial am Pazifik mit den Bergen und allem. Also, da stimme ich dir zu. Das ist doch schon einer der schöneren Ausflüge, die ich gesehen habe bis
jetzt. Ja, und jetzt müssen wir natürlich auch in jedem Fall Glückwunsch sagen, weil ich meine, es ist ja für dich sportlich in jedem Fall schon mal der nächste Schritt in deiner Karriere gewesen und es kommen sicherlich noch viele hinzu, aber wir müssen vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ja nochmal sagen, aktuell bist du im Taxi-Squad, soweit ich weiß, du kannst auch gleich nochmal sagen, was das genau ist und wie das funktioniert, aber erstmal würde ich noch natürlich mal zurückblicken auf den 4. März war es, glaube ich, das heißt, du hast jetzt 6 Spiele gemacht in der NHL Und das war dein erstes, lange ist es noch nicht her, gegen Toronto. Direkt auch mit einem Sieg, was ja auch nicht schlecht ist. Und ich glaube, du hast so über 12 Minuten auf dem Eis gestanden. Nimm uns nochmal mit so in deine Gedankenwelt, als dieser, ja, als dieses Spiel kam, als du wusstest, ich mache das erste Spiel. Und wie du dich so auf dem Eis gefühlt hast in diesen 60 Minuten.
Ja, da muss ich schon ein bisschen weiter hergeholt. Das ist mal ein Tag vor dem 4. März, habe ich vom Assistenztrainer eine Nachricht bekommen, dass ich mich bereithalten soll, dass es zwar noch nicht sicher ist, dass ich morgen spielen werde, aber die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist und ich muss mich sowieso die ganze Zeit fit halten und mental bereit sein. Also war das da für mich noch nicht der Startschuss, dass ich dann am nächsten Tag mein Debüt machen werde. Und dann bin ich am nächsten Tag in die Kabine gekommen. Im Kraftwerk hatten wir erst ein Meeting, aber da wurde das Line-Up noch nicht bekannt gegeben. Und dann war ich im Kraftraum, habe mich dann fürs Training aufgewärmt. Und dann wurde mir Bescheid gesagt, dass ich meinen Eltern Bescheid sagen soll, dass wir abends oder heute Nacht wach sein sollen und den Fernseher einschalten sollten. Und es war natürlich ein sehr, sehr, sehr großartiger Moment für mich. Und dann klar, als man dann raus ist und die Spieler sieht, die man vor Jahren noch im Fernsehen gesehen hat. Für mich war das eine Riesensache, dann auf dem Eis zu stehen und dann auf die andere Seite zu gucken und dann Joe Thornton zu sehen. Ich kenne die NHL nur mit ihm und dann mein erstes Spiel zu machen und dann jemanden zu sehen, der schon seit 20 Jahren oder über 20 Jahren in der NHL spielt. Das war eine Riesensache und auch beim Aufwärmen, meine Beine sind sehr, sehr schwer gewesen, bis ich da einen Rhythmus gefunden habe. Aber sobald es losging im Spiel und der Puck eingeworfen wurde, war es schon mehr Business as usual. Natürlich war ich auch schon nervös am Anfang. Mein erster NHL-Spieler. Das war eine riesige Sache für mich und sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Weil du das gerade gesagt hast, wenn man da auch dann so Legends sieht, mehr oder weniger, ist es vor allem dann eigentlich gerade so in der Anfangsphase, wenn man so reinkommt in die Liga und dann auch das erste Spiel macht, ist das vor allem auch eher eine mentale Frage als eine spielerische, weil spielerisch sollte man ja wissen, was man kann und was man schon erreicht hat. Du hast ja auch schon Weltmeisterschaften gespielt und kennst jetzt, sagen wir mal, natürlich auch viele von den internationalen Stars, auch jetzt aus der NHL und vom Training, aber dass es vor allem einfach vom Kopf her etwas ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss und gar nicht so spielerisch, sondern dass man nicht denken muss, oh, da ist doch der, den kenne ich eben aus dem Fernsehen, sondern dass man das schnell wegdrückt. Das ist eigentlich die Kunst, oder?
Doch, das ist doch sehr, sehr wichtig, gerade die mentale Sache, wie du schon gesagt hast. Man darf da wirklich gar nicht dran denken. Ich habe auch nicht irgendwie daran denken müssen, der und der ist auf dem Eis, Hauptsache keinen Fehler machen, sondern gerade war das dann so meine Einstellung jetzt erst recht, eben wenn die Matthews auf dem Eis ist oder ein Bronson, diese Kopfsache, die mit sich bringt, dass man hier nicht nur ist, weil man mitspielen kann, sondern dass man auch selbst was machen kann. Aufspielen kann, wie man es davor aufgemacht hat. Weil es sollte keine Blockade im Kopf sein. Und ich denke, dann mal am Anfang habe ich das schon sehr, sehr gut gemacht.
Wie war es nach dem Spiel eigentlich? Wer war der Erste, der dir eine Message geschrieben hat? Oder welche Message war die erste, die auf deinem Handy eingeschlagen ist, nachdem du wahrscheinlich dann nach dem Spiel irgendwann in der Umkleide das Gerät angemacht hast? Wer war so schnell und hat dir dann gratuliert? Waren es die Eltern oder war es jemand anders?
Ja gut, mit meinen Eltern habe ich davor schon geredet. Ich habe das schon ein paar Leuten gesagt. Ich hatte aber ebenfalls gerade morgens rausgefunden habe, dass ich abends spielen werde, habe ich die Möglichkeit, mit vielen Leuten drüber zu reden und vielen Leuten den Headshot zu geben, dass ich im Line-Up bin beim Spiel. Aber doch waren sehr, sehr viele Mitspieler. Tim Stützle, Dominic Power, also sehr, sehr viele, mit denen ich doch praktisch Kontakt habe, die dann
was schon davor schon gewusst haben, dass ich abends spielen werde.
Jetzt hast du gerade auch zwei genannt und das ist ja auch so eine leichte Mannheimer Connection, kann man sagen. Es war direkt, glaube ich, war das im zweiten Spiel gegen Edmund, was du gemacht hast, wo du direkt auf Leon und Dominik dann auch getroffen bist?
Nee, das war mein
fünftes Spiel. Fünftes war das. War, glaube ich, 13. März, also so lange ist es nicht her, genau, ja.
Genau, ja.
Wie war das, die Jungs dann auch mal auf dem Eis zu sehen? Davor hat es ja noch nicht die Möglichkeit, sich mit ihnen sozusagen zu messen. Ist ja schon cool, wenn man dann so merkt, hey, das sind wir Jungs. Ich glaube, ihr seid ja alle dieser 95er-Jahrgang und jetzt auf einmal stehen wir hier wirklich in der NHL. Ja, auf der anderen Seite des Eises zumindest zwei von denen, du auf der anderen. Wie ist das so, wenn man so merkt, da sind so ehemals Jugendliche, die mittlerweile ihre Träume erfüllt haben oder auf dem Weg dahin sind, sie zu erfüllen. Wie ist das? Muss ja völlig skurril sein.
Also es ist auf jeden Fall surreal gewesen, das muss ich schon dazu sagen. Auf dem Eis dazu stehen, das war jetzt noch nicht so die Riesen. Also es war auf jeden Fall cool, die beiden schon zu sehen vom Spielen im Warm-up und auch gegen sie zu spielen. Aber das kam dann erst danach, ja, dass wir... Ich kenne den Dom, seit ich 14 bin, den Leon, seit ich 15 bin. Haben zusammen drei Jahre in Mannheim gespielt. Und ich bin natürlich auf dem Eisstand zu stehen. Das ist doch schon sehr, sehr surreal gewesen. Aber es war eine riesige Sache. Es war sehr, sehr lustig mit den beiden auf dem Eis. Gerade weil wir so viele Erinnerungen haben an unsere Zeit in Mannheim und in der Nationalmannschaft. Und es war einfach sehr, sehr lustig, mit den beiden auf dem Eis zu stehen.
Wenn du jetzt auch Leon gerade angesprochen hast, was würdest du eigentlich sagen, welche Qualität hatte der vielleicht schon immer, auch schon in den ganz frühen Juniorenzeiten, die ihm heute hilft, ein Spieler zu sein, der aktuell ist? Gibt's sowas? Also mal abgesehen davon, dass der Eishockey spielen kann, das ist mir klar.
Das ist auf jeden Fall, aber ich glaube, wir sind bei ihm. Zwei Sachen. Zum einen ist es sein Hockey-IQ, wie intelligent das Spiel liest. Man sagt ja immer, gute Spieler spielen da, wo die Scheibe ist. Und großartige Spieler spielen da, wo die Scheibe sein wird oder hinkommen wird. Und der Leon ist so einer. Der steht nicht nur einfach richtig, sondern der liest das Spiel sehr, sehr gut. Und dann zum anderen hat er niemand kann ihm die Scheibe nehmen, ja. Das hat er damals auch schon im Juniorenbereich gehabt, dass er einfach die Scheibe nicht hergegeben hat, wenn er im Zweikampf gewesen ist und einfach die Technik und das Durchsetzungsvermögen, das hat ihn schon damals gehabt und hat ihn jetzt bis zur NHL begleitet und ich glaube deswegen ist er auch so ein Riesenspieler, für den das geworden ist, eben weil er man von ihm einfach die Scheibe nicht abnehmen kann. Der hat einen riesen Boppes und wenn er den rauskriegt, dann wird es sehr, sehr schwer, da irgendwann so weit zu kommen und die Scheibe zu gewinnen.
Ja, absolut. Jetzt sagt man aber auch über dich, das sagt glaube ich auch sogar dein Trainer in Vancouver, dass du schon auch jemand bist, der einen sehr guten Hockey-Sense hat, der das Spiel auch versteht, gut lesen kann. Bist ja auch ein Typ, der, so sehe ich zumindest, durchaus vielseitig ist, kann man schon sagen, oder? Obwohl du glaube ich ja am liebsten als Center unterwegs bist, aber ist das auch vielleicht so eine Qualität für dich, in der NHL Fuß zu fassen, also richtig Fuß zu fassen? Weil du vielseitig sein kannst? Oder ist das eher sogar vielleicht ein Nachteil, weil man da nicht so ganz klar auf die eine Position festgelegt werden kann und sich da den Platz ergattern möchte? Oder wie wertest du das?
Nein, also ich glaube, das ist ganz und gar kein Nachteil. Das ist schon absichtlich so gemacht. Absichtlich habe ich mich dazu entwickelt, die Jahre im College. Ich hatte einen sehr, sehr guten Trainer im College. Und der hat mich dass ich diese vielen verschiedenen Situationen, dass egal in welche Situation ich reingeworfen werde in der NHL, dass ich die Möglichkeit habe, diese Position zu spielen. Ja? Wenn ich im College bei der Nationalmannschaft nur Powerplay spielen würde, noch nie Unterzahl gespielt hätte und ich dann in die NHL komme, weil die brauchen jemanden, der Unterzahl spielt, dann würde ich keine Eiszeit bekommen. Und eben, wenn ich sehr vielseitig bin und viele Positionen spielen kann, Mitte, Außenstürmer, Überzahl, Unterzahl, glaube ich, gibt es mir einfach mehr Möglichkeiten, Eiszeit zu bekommen und dann hoffentlich mich auch durchzusetzen gegenüber anderen Spielern. Aber nee, ich glaube, das ist auf jeden Fall kein Nachteil und bis jetzt hat es mir doch sehr, sehr viel geholfen.
Und jetzt bist du aktuell, ich habe es angesprochen, wir haben das auch schon mal in einer anderen Folge kurz thematisiert, in einem Taxi-Squad, so nennt man das, und das hat nichts damit zu tun, dass ihr euch irgendwie nach den Spielen Uber bestellt, sondern das ist nun mal einfach eine Formulierung für eine besondere Situation in der NHL. Klär uns doch, uns Hörer und Hörerinnen, mal auf, was ist das genau und wie funktioniert das jetzt in deiner aktuellen Situation?
Also, ich hätte noch ein gutes Beispiel, weil wir haben, glaube ich, gestern oder vorgestern unseren ersten Spieler bekommen, der sich jetzt mit Corona infiziert hat. Und die Taxi-Squad, das muss man sich so vorstellen, man hat eine Mannschaft, eine komplette Mannschaft. Ich glaube, das sind 7 Verteidiger, 13 Stürmer und 2 Torhüter, die jetzt sozusagen als Hauptteam, das sind die Canucks. Und durch Corona kann es eben sein, dass 2, 3, 4 Spieler, ja, wenn die Test falsch ist oder wenn es doch positiv ist, wieso auch immer, dass Spieler einfach nachrücken können. Ja, normalerweise hat man in der NHL die NHL-Mannschaft und die AHL-Mannschaft. Bei uns jetzt ist die NHL-Mannschaft in Kanada und die AHL-Mannschaft in den USA. Sprich, wenn wir ein paar Leute infiziert hätten in Vancouver, könnten wir nicht einfach Spieler nach Vancouver holen, weil die dann natürlich zuerst 2 Wochen in Quarantäne müssten, Tests durchlaufen und sonst was. Mhm. Ja, und diese Taxi-Squad hier ermöglicht es uns einfach, einen erweiterten Kader, muss man sich vorstellen, einfach einen erweiterten Kader, dass man auch mehr Leute zurückgreifen kann, falls gesundheitlich Verletzungen, ja doch ein sehr, sehr schwacher Saisonplan oder Spielplan, den wir dieses Jahr haben. Deswegen sind ja noch sehr viele Verletzte zum jetzigen Zeitpunkt. Eben doch, dass das passiert, dass man eine gewisse Quarantänezeit laufen muss und dass man noch die Möglichkeit hat, aus dem Vollen zu schöpfen, nicht aus dem Vollen zu schöpfen, aber auf Spieler zurückzugreifen, ohne dass man dann mit zu wenig Spielern spielen muss, weil manche Leute ausfallen oder krank sind.
Das heißt, wenn du dann aktuell, sagen wir mal, nicht im aktiven Kader bist und in dieser Taxi-Squad, musst du aber trotzdem, verstehe ich das richtig, dann auch letztlich die Roadtrips mitmachen? Das ist schon so, oder?
Genau. Wir reisen zusammen. Also ich glaube, das wird ein bisschen komplizierter dargestellt, als es überhaupt ist. Das ist wie ein erweiterter Kader. Normalerweise haben in der NHL, glaube ich, 23 Spieler. Jetzt hat man die Möglichkeit, 30 Spieler in der Mannschaft zu haben. Und wir reisen mit dem Team, trainieren mit dem Team und ist doch einfach nur eine größere Mannschaft sozusagen.
Also dementsprechend auch nach wie vor ganz normal dann das Training für dich auch mit den Spielern. Wer ist so im Team jemand, wo du sagst, wow, echt ein geiler Zocker? Also Ist das jemand wie Elias Pettersson? Ich glaube, der ist ja sogar verletzt, ne, wenn ich richtig im Bilde bin. Wer ist so jemand, wo du sagst, boah, das ist jemand, von dem ich echt was lernen kann? Da gucke ich mal genau hin. Gibt es den gerade?
Also ich glaube, auf jeden Fall gibt es einige Leute, von denen man sich was abgucken kann. So ein JT Miller und Brock Besser bei uns, die sind zwei. Auf die man sehr, sehr achten kann, was die Technik von denen oder generell, wie sie das Spiel spielen, was man sich da was abgucken kann. Aber für mich, gerade als College, wenn ja auch die einige College-Spieler in der Mannschaft, ist Quinn Hughes, mit dem ich auch offline sehr, sehr gut klarkomme. Eine gemeinsame Zeit haben. Er war im College in Michigan, ich in Minnesota. Aber der ist doch schon einer der besten Spieler, die ich bis jetzt in meinem Leben damals gespielt zuschauen durfte oder mit ihm gespielt hat. Abseits von Leon und Damon natürlich, aber oder auch einigen mehr. Aber der ist doch schon einer, der sehr, sehr auffällig spielt.
Wie ist das eigentlich so im Locker-Room, also in der Umkleide, wie ist so das Live in der NHL? Viele Leute denken immer, boah, das ist bestimmt ganz anders als in der DL. Du warst ja jetzt auch noch vor der Saison in der DL aktiv, hast ja mit Mannheim auch noch den Magenta Sport Cup gespielt. Also warst ja eigentlich in der Saison, soweit sie dann vorangeschritten war, ja noch aktiv. Wie ist so der Locker-Room live? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das lockerer oder ist es eher professioneller, weil das ja doch dann ein echt krasses Business auch ist in der NHL?
Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt seit 3,5 Monaten, glaube ich, oder 4 Monaten bin ich jetzt hier und ich kann mir dazu gar keine Antwort geben, weil wir nicht nur einen Lockerroom haben. Wir sind aufgeteilt auf 3 Lockerrooms. pro Lockerroom haben wir, glaube ich, 6 oder 7 Leute. Das heißt, es ist alles so durchgewürfelt. Das ist dann nicht wirklich ein Lockerroom, dass ich so deine Frage beantworten kann. Ja. Aber ich hoffe es noch, den noch mal rauszufinden, wie das Lockerroom-Leben normalerweise sein sollte.
Okay, das verstehe ich, weil man dann noch gar nicht so richtig mit allen eigentlich so das Gefühl bekommt, wer ist wie drauf, wer ist der Clown in der Kabine, wer ist einer, der nie redet. Das ist dann klar, wenn ihr nicht alle zusammen in einer Umkleide abhängt. Aber so sind die Zeiten und das gilt ja auch für die DEL. Auch da sind ja viele Vereine, die das ebenso handhaben, dass man da nicht zu viele Spieler in einen kleinen Raum mischt. Ist ja klar, das ist wichtig und Safety first, logischerweise. Wenn ich noch mal kurz darauf zu sprechen komme, dass du natürlich auf dem Weg bist, bestimmt noch viele, viele NHL-Spiele zu machen. Das wünschen wir dir natürlich. Und Stand jetzt hast du natürlich auch keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, dass du uns dazu noch nicht so viel sagen kannst. WM, aber wenn es irgendwie funktioniert, bist du sofort dabei, oder? Schwarz-Rot-Gold, das Trikot ziehst du schon im Flieger dann an eigentlich, oder? Da hast du immer Bock drauf.
Auf jeden Fall. Das ist natürlich immer eine Riesensache für mich, egal ob ich jetzt NHL spiele, College spiele oder in der DL spielen würde. Für Deutschland bin ich, ich immer bereit zu spielen. Das ist dieses Jahr ein bisschen schwieriger bei mir. Ich habe jetzt nach dem Jahr oder nach der Saison läuft mein Vertrag aus. Wir kämpfen noch um die Playoffs, deswegen muss man dann bis Anfang Mai oder Mitte Mai warten. Dann lässt sich jetzt frühzeitig noch keine Entscheidung treffen, aber grundsätzlich bin ich immer bereit, für Deutschland zu spielen.
Sehr schön. Und das ist auch etwas, was du angesprochen hast. Das ist auch eine Kunst, glaube ich, da locker zu bleiben. Ne? Wenn du sagst, ja, Vertrag läuft dann ja aus und man weiß dann nie so richtig, wie es weitergeht. Ich habe ja eben schon gesagt, das ist eben auch Business in der NHL. Da muss man auch dann die Eier haben, auf Deutsch gesagt, cool zu bleiben und zu wissen, ich kriege meine Zeit noch und ich kriege noch die Chance zu beweisen, dass ich was wert bin, oder?
Muss man auf jeden Fall. Das ist auch, glaube ich, eins meiner stärksten Attribute meiner Persönlichkeit, eben weil ich versuche, immer nur mich auf das zu fokussieren, was ich auch kontrollieren kann und beeinflussen kann. Und es bringt mich dann ein bisschen weiter in die Zukunft zu gucken. Die Vergangenheit kann man sowieso nicht ändern und sich da wirklich über die Zukunft den Kopf zerbrechen, das ist halt nicht meins. Und ich versuche, hier und jetzt zu leben und auch so zu denken. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass ich jetzt demnächst noch eine Chance bekomme hier. Und ja, dann ist es an mir, mein Bestes abzurufen und zu zeigen, dass ich nicht nur nämlich drin bin, sondern auch fest im Line-Up stehen kann. Und darauf bereite ich mich jetzt. Ich denke mal, der Call wird dann doch früher oder später kommen.
Weil du das gerade angesprochen hast, wer ist dafür verantwortlich, dass du so bist, wie du bist? Du selber oder ist das vor allem Erziehung? Wer ist auch so? Zu Hause jemand, dass du das so mitbekommen hast?
Ich habe eine sehr, sehr enge Beziehung mit unserem Coach gehabt im College, als ich 4 Jahre dort gespielt habe, oder eigentlich 6 Jahre. Ich war, als ich in die USA gewechselt bin, habe ich relativ früh mich für Minnesota State entschieden, aber erst 1,5 Jahre später, ich habe davor noch in Green Bay gespielt, in Wisconsin. Wusste dann ab der Saison 16, 17 gehe ich dann ans College und den habe ich dann quasi mit dem Coaching-Staff dort Vertrauen aufgebaut und die Beziehung einfach aufgebaut und Eben weil ich doch, für mich war das, als ich 18 gewesen habe und in die USA gegangen bin, war das doch schon sehr, sehr früh für mich. Ich hatte klar meine Eltern zu Hause, aber ja, der Coach in Minnesota war eben mein erster Ansprechpartner bei, nicht nur bei Eishockey, sondern auch im alltäglichen Leben. Und ja, das ist einfach eine Sache, die ich von ihm gelernt habe und die ich in mein eigenes Leben mit eingebaut habe. Mm.
Last but not least, ich weiß nicht, ob du es vielleicht zufällig gerade gehört hast, aber zum Glück ist die Leitung ja weit gespannt über den Teich und bis ans Ende der Küste. Bei mir ist gerade hier Familie reingeflogen. Auf einmal stand meine kleine Tochter hier. So ist das dann halt, ja, in diesem aktuellen Corona-Live. Da musst du Homeoffice ganz anders interpretieren, aber soll dich nicht stören. Soweit musst du auch noch nicht sein im Leben. Aber falls das jetzt jemand gehört haben sollte, dann war es so. Aber wo wohnst du eigentlich gerade? Deshalb komme ich drauf. Bist du in der Bude? Hast du ein Hotel? Wie ist das gerade bei dir?
Ich bin zum Glück auch endlich aus dem Hotel rausgekommen. Ich wurde, als ich in Vancouver angekommen bin, habe ich meine Quarantäne im Hotel verbracht. Und dann habe ich auch noch einen Monat im Hotel gewohnt. Ich bin dann sozusagen rausgeschmissen worden aus dem Hotel und wir uns um Wohnungen kümmern müssten. Wir haben aber hier so einen riesen Wohnkomplex, dem der Owner von den Canucks gehört. Sprich, wir haben im Arena-Gebäude ist ein Wohnkomplex. Und da haben die Canucks hier, ich glaube, 10 bis 15 Wohnungen. Und dann habe ich dort angefragt, ob ich in eine der Apartments einziehen kann. Und jetzt wohne ich hier sozusagen auf dem Dach der Eishalle, was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Morgens, da spart man doch sehr viel Zeit, wenn man dann nicht ins Auto springen muss und hier dann durch den Verkehr in Vancouver muss man einfach hier runterlaufen kann und dann ist man direkt in der Eishalle. Das ist doch sehr, 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 sehr einfach gemacht für jemanden und ja, das finde ich auch super.
Cool, das heißt, wenn um 10 Uhr Training ist, stehst du 9.55 Uhr auf, kurz die Zahnreibe in den Mund und dann bist du unten oder was?
Nee, 9.50 Uhr, ich gucke dann noch was zu essen holen auf dem Weg, also 10 Minuten schaffe ich.
Sehr schön, wunderbar. Ja, und weil ich das gerade gefragt habe, gibt es noch Kontakt, weil wegen Wohnen im College war ja auch dein Roommate Pakatomi, oder?
Ja, genau.
Hast du mit ihm Kontakt gerade so auch? Ist das gerade so mit der DL? Wie tauscht ihr euch aus, dass du auch weißt, was er so macht, wie er so spielt und offensichtlich übrigens ganz gut mit dem Eisbären? Aber wie ist da euer Austausch über WhatsApp und was ihr alles so macht?
Ja, nee, meistens ist das doch über FaceTime. Ich bin sowohl er als auch ich bin jetzt nicht die größten Texter, die er hin und her schreibt oder hin und her senden. Das geht auch schon über FaceTime. Aber gerade ist jetzt die Situation eher in Berlin und ein Freund von uns beiden hat den Augsburg unterschrieben vor ein paar Wochen. Jetzt unsere College-Mannschaft steht im Halbfinale um die Meisterschaft. Also wir haben doch schon sehr, 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 sehr häufig Kontakt.
Wer ist das? Wer hat
da das anbelangt? Brad McClure.
Ah, okay. Mhm.
In Augsburg.
Cool. Also ja. ihr seid in Kontakt. Nee, aber
wir haben doch schon sehr, sehr viel geredet.
Ja, cool. Hat der Parker dir auch, weil dann haben wir nochmal einmal kurz den Drive genommen Richtung DL, hat er ja auch gesagt, du, wir sind so gut drauf da in Berlin, wir werden deutscher Meister. Kannst du das Geheimnis gerade ausplaudern? Hat er gesagt, wir sind echt gut drauf, wir schlagen Mannheim?
Also ich glaube, das ist natürlich nicht drauf zu sagen. Ich werde mich aber noch nicht diese Saison gespielt. Also ich bin mal gespannt, auf jeden Fall verfolge ich das mit.
Ja.
Aber nee, das würde ich mir natürlich wünschen. Gerade er hat ja auch in Mannheim gespielt, so ein bisschen.
Ja.
Auch in Berlin, jetzt ist er wieder in Berlin. Sowas hat er noch nicht gesagt. Nee.
Nein, wäre jetzt auch wahrscheinlich dann zu viel des Selbstbewusstseins, aber auf jeden Fall machen die einen guten Job und wir freuen uns natürlich, wenn das spannend bleibt in der deutschen Eishockey-Liga und freuen uns auch, wenn du das verfolgst. Das ist natürlich auch cool, wenn du da mal, ja, vielleicht auch mal über den Teich reinschaust, wie die Spiele so laufen.
Ja, klar, ich habe ja auch, wie du schon erwähnt hast, in Mannheim vor der Saison gespielt. Die Nationalmannschaft kenne ich, ziemlich einige Spieler. Und ich denke mal, wenn ich auch früher zurückkomme, dass wir da einige Stunden auf dem Golfplatz verbringen werden, egal wer es ist oder wo man spielt. Ich kenne da schon sehr viele natürlich von Freunden, verfolgt man das immer. Und die DL ist auch schon Bestandteil in meinem Leben, weil ich es ja schon als kleiner Junge verfolgt habe und so auch zum Eishockey gekommen bin. Also das wird sich nicht ändern.
Ja, dann wundert dich das auch gar nicht, ne, wie die Adler bisher gespielt haben. Bockstark, weil du das ja mitbekommen hast auch noch.
Ja, es scheint, dass sie sich so aussehen, wie nicht viel falsch machen. Auf jeden Fall, die Ergebnisse sprechen für sich. Es ist immer eine starke Truppe gewesen. Coaching-Staff und die Leader in der Mannschaft, die machen einfach einen super Job über Jahre schon hinweg. Und so eine eingespielte Mannschaft, den kann man da Verletzungen oder Krankheiten, was auch immer passiert, scheint irgendwie so auszusehen, als ob sie immer einen Weg finden, doch Spiele zu gewinnen und doch Punkte zu holen. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig und machen einen super Job.
Und das wünschen wir dir auch, dass du einen guten Job machst overseas und dass du viele, viele Spiele noch bekommst und dass ja alles das klappt, was du dir vorstellst, wünschst und natürlich dann auch schon im Hinblick auf das, was in der kommenden Saison kommt. Aber ich glaube, erstmal das jetzt zu Ende spielen, gerade in diesen Zeiten ist das ja alles nicht so einfach, sehr besonders. Dementsprechend bleib gesund vor allem, Marc.
Ja, vielen Dank, dass du dabei sein durfte und bleibst du auch gesund und eine schöne Zeit noch und einen schönen Abend wünschen. Ne?
Ja, danke, dass wir sprechen konnten. Beste Grüße nach Vancouver. Wir sind alle neidisch, da wo du lebst, aber bestimmt sehen wir dich irgendwann dann auch wieder in naher Zukunft in Deutschland. Würde uns freuen. Marc Michaelis, beste Grüße nach Vancouver und alles Gute. Toi, toi, toi. Ciao.
Danke. Ja, auch. Ciao, ciao.
Ja, cool. Und damit sind wir zurückgekehrt, zurück über den großen Teich und wieder in unserer beschaulichen Hütte hier in den neuen Studios.
In den kalten, saukalten, zugigen mit einer Klimaanlage, die man nicht ausmachen kann. Ich vermisse jetzt schon die Goldmann-Studios.
Also falls ihr die ganze Zeit irgendwie so ein Summen oder irgendwas hört in dieser Aufnahme, dann liegt es an der Klimaanlage, die Dauerbeschallung hier für uns leider ist. Ja, cool. Haben wir das auch noch mitgenommen in diese aktuelle Folge, die sehr lang geworden ist.
Und wir haben aber sehr viele Sachen abgedeckt auch heute tatsächlich.
Und sie wird auch noch ein bisschen länger, denn wir müssen noch vermelden, dass wir sowas von in der Konferenz drin sind beim Magenta Sport wieder.
Ja, jetzt zum Schluss. Konferenz war auch schwierig mit dem Spielplan dieses Jahr.
Ja.
But now.
Genau, also heute sozusagen gibt's eine mit 5 Spielen jetzt schon wieder, bis wir dann in der nächsten Folge wieder dran sind. Ich glaube 24 Spiele in der aktuellen Woche. Also jede Menge Eishockey bei Magenta Sport. Das könnt ihr euch komplett geben, die volle Ladung.
Bleibt dabei, jeden Tag.
Ja. Und Konferenz übrigens geplant aktuell am 1., am 9., am 16. und am 18. April.
Am 18. letzter Tag dann.
Genau. Also. Dann immer
letzter Spieltag, bevor es dann losgeht.
In einigen Spielen. Und das ist cool auch gelaufen, finde ich. Das finde ich immer spannend beim Eishockey in der Konferenz. Das macht immer Laune, dass die so auseinandergelaufen sind, die Spiele, dass du gar keine Pause hattest. Also du guckst halt Eishockey in einem durch. Das ist halt auch mega irgendwie.
Ja, das hat schon was. Ja. Konferenz ist mega beim Eishockey, keine Frage.
So far, so good. Machen wir doch, würde ich sagen, auf die Folge den Deckel drauf.
Machen wir.
Oder hast du noch ein Wort zum Sonntag? Der kommt ja auch irgendwann.
Zum Ostersonntag.
Eieiei, was für eine Folge.
da hast du mir jetzt aber ein Ei ins Nest gelegt, Sesh. Ja. Meinst du, findest noch irgendwas?
Na, ich muss ja nur auslegen.
Ach, du legst aus?
Ja, ich muss ja was verstecken für meine Kinder, logischerweise.
Du hältst sie mehr vom Osterhasen weiter auf.
Ich habe ja viel Platz auf meinem Hof, auf meinem Gut.
Auf deinem Gutshof.
Ja, da kann ich ja richtig. Die suchen sich schwindelig.
Wer eine Tischtennisplatte mitten im Hof abstellen kann und da Freilauf-Tischtennis spielen kann, der hat genügend Platz.
So ist es.
Ich bin nicht neidisch, aber ich habe es gesehen und es ist nicht so schlecht.
Aber es gibt auch diese Tischtennisplatten so Indoor, wo man auf irgendwie so einem Esstisch spielen kann. Diese ganz kleinen Mini-Dinger mit diesen Minischlägern.
Ja, die habe ich.
Dafür reicht es dann bei dir auch vielleicht.
Ja, die habe ich. Steht bei uns auf der kleinen Terrasse.
Sehr schön. Also Leute, das war die aktuelle Folge. Nochmal der Hinweis, wer Bock hat, bei der Fanaktion mitzumachen, sucht uns einen coolen Hashtag, seid kreativ, denkt euch da was Lässiges aus. Vielleicht ist euer Hashtag dann derjenige, der uns die Playoffs in der deutschen Eishockeyliga, in der Penny DL begleitet. Würden wir uns freuen, einfach unter den Magenta Sport Post kommentieren, was die Fanaktion betrifft. Wer Lust hat, ein Magazin zu lesen, das ist in den Shownotes, wie ihr da günstiger, nämlich 10% günstiger drankommt. Und ansonsten schaut viel Eishockey.
Ganz genau.
Bei Magenta Sport. Und wir wünschen euch natürlich jede Menge Eggs vom Bunny.
Schoko-Eggs.
Genau.
Und Bunnies und alles, was man sich also wünscht.
Also frohe Ostern. Und wenn ihr es nach Ostern hört, dann immer noch frohe Ostern, denn auch Ostern kommt ja irgendwann wieder.
Ganz genau.
Ja.
Also, ciao.
Beste
schöne
Grüße.
Woche.
Ciao.
Alle Spiele der Penny DEL live, nur bei Magenta Sport.